Radio Okie-Tok, Radio Okie-Tok, von Mensch zu Mensch.
Na, der sollte aber noch nicht kommen. Raphael, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier live, 20 Uhr, der 10. August 2020. Und ich übergebe das Mikrofon an Raphael vom Lichtanker, so sage ich immer. Und zu Gast ist heute Dr. Andreas Noack. Corona bringt's ans Licht. Raphael, dein Mikrofon.
Vielen Dank, Klaus. Schönen Abend, Dr. Andreas Noack. Willkommen.
Schönen Abend, Raphael.
Ja, auf Wunsch werde ich natürlich mal zuerst den Sendetext vorlesen, wenn das gewünscht ist. Und machen wir so. Dr. Andreas Noack heute, Corona bringt's ans Licht. Die Corona-Berichterstattung der Mainstream-Medien wird von immer mehr Menschen als intelligenzbeleidigend empfunden. In diesem Kontext fällt es kaum noch auf, dass auch viele der alternativen Medien, sogenannten, weit von Qualitätsjournalismus entfernt sind. Wir sind gerade in Corona-Zeiten darauf angewiesen, irgendwo wirklich wertvolle Informationen zu dem ganzen Theater zu erhalten. Informationen, die jenseits vom Ich bin empört Journalismus hilfreich sind. Aber wo gibt es die noch? Andreas.
Ja. Okay, danke für die Intro. Vielleicht stelle ich mich mal kurz vor. Ich gebe Seminare über Ernährung, Gesundheit und das mache ich seit einigen Jahren und jetzt in Corona-Zeiten ist mir das einfach nicht mehr möglich. Also die Seminare, die gehen irgendwie von 40 bis 100 Leuten und da hatte ich jetzt eine relativ hohe Schlagzahl. Ich hatte alle zwei Wochen ein Seminar gegeben. Und viele meiner Leute haben jetzt über 3, 4, 5 Ecken an mich herangetragen, dass ich einfach mal zu der ganzen Corona-Geschichte Stellung nehme. Und dann habe ich angefangen, mir ein kleines Filmstudio aufzubauen und ich wollte einfach mal ein Webinar geben. Dann habe ich das Webinar gegeben, dann war das gut und dann gab es immer noch Fragen und dann ging das weiter. Und jetzt mache ich seit 7 Wochen oder so jeden Abend so eine Zoom-Konferenz und wir schalten immer auch interessante Leute dazu. Also jetzt war der Uli Mohr dabei, der Harald Kautzweller, mit dem Erik von Däniken habe ich gesprochen, mit dem Michael Tellinger und einfach spannende Leute. Und viele haben jetzt auch mal herangetragen, ey, du musst jetzt einfach mal mit Okie-Tok reden, die sind auch spannend. Ja, und so kommen wir jetzt zusammen. Und was mir im Moment auf der Seele liegt, je mehr ich mich in die Corona-Thematik reingrabe, dass, was eben auch von den Alternativmedien kommt, so ein bisschen heiße Luft ist. Wenn man die ganze Sache strategisch andenkt und jetzt nicht nur reden will, sondern auch Outcome- oder zielorientiert ist, dann merkt man einfach, dass viele Sachen, die da vorgetragen werden, die in die Waagschale geworfen werden, nicht richtig gewichtig sind. Und wenn man was erreichen will, dann ändert man das Thema, dann ändert man den Fokus, dann spricht man im Corona-Bereich andere Themen an, die im Moment noch nicht so richtig angesprochen werden. Und da geht es jetzt nicht nur um Social Distancing, um sich darüber lustig zu machen, wie dämlich das ist, sondern da geht es um Themen, um Fakten, die einfach in die Öffentlichkeit zu bringen sind. Und deshalb bin ich im Moment aktiv, deshalb sprechen wir jetzt miteinander.
Wunderbar, an dieser Stelle darf ich dich bitten, nach Möglichkeit Kopfhörer zu verwenden, nur damit wir dann kein Hall-Feedback haben, falls wir einmal gleichzeitig sprechen sollten. Grundsätzlich natürlich kann ich sagen, auf Okie-Tok hatten wir viele Sendungen, ich selber mit Christel Meyer, wir hatten noch einen Harvard geschulte Biologin und weitere Themen auch zu unterschiedlichen gesundheitlichen Aspekten, zu psychologischen Aspekten dieses ganzen Themas. Folglich, da es ja so viele Teilbereiche gibt und auch Detailbereiche und natürlich, ich sag mal, weiterführende Studien, die man hier beginnen kann, von Psychologie über sogenannte Virologie, Infektionstheorie bis hin zu Propaganda, Medienanalyse etc. etc., würde ich dich einfach fragen, was dir hier besonders am Herzen liegt oder welche Themen du hier, welche Bereiche du hier im Blick hast.
Also wir sehen ja in Anführungsstrichen die zweite Welle auf uns zurollen. Ja, und die zweite Welle hat ihren Ursprung in der spanischen Grippe, die dann auch eine zweite Welle hatte und in der zweiten Welle weltweit, Schätzungen gehen da zwischen 20 Millionen und 100 Millionen Todesopfer gekostet hat. Also die erste Welle, die war relativ harmlos und die zweite Welle eben relativ intensiv. Und die spanische Grippe wird irgendwie kaum thematisiert. Das Besondere an der spanischen Grippe ist erstmal, wie man im Jahr 1918 auf die Idee kommt, dass das ganze Ding virenabhängig ist. Du musst dir vorstellen, Watson und Crick haben erst Anfang der 50er Jahren eine DNA überhaupt identifizieren können. Ja, in der Röntgenstrukturanalyse sind sie auf eine Doppelhelix gekommen. Die haben in den 70er Jahren erstmals DNA-Tests durchführen können. Die hatten 1918 überhaupt keine Analytik zu sagen, dass es ein Virus ist. Und sagen, dass es ein Virus ist. Ja, und das ist einfach von der Logik her irgendwie völlig verquert. Wie kommen die 1918 drauf, das ist ein Virus? Sie konnten ihn gar nicht identifizieren. Und was eben das extrem Naheliegende ist, was sie da sich spanische Grippe nennt, die haben in dem Ersten Weltkrieg Unmengen an Nitroglycerin hergestellt. Und Nitroglycerin stellst du her, indem du den Menschen aus der Ernährung die Fette wegnimmst. Ja? Wenn man da ein bisschen recherchiert, ich hatte jetzt einen Artikel gefunden, da haben die 175.000 Wale allein in South Georgia im Südatlantik innerhalb weniger Monaten zwischen 1914 und 1917 getötet. Das sind unvorstellbare Mengen an Walen, die sie da getötet haben. Das sind unvorstellbare Mengen an Nitroglycerin, die sie herstellen mussten. Nitroglycerin stellt man her, also ein Fettmolekül, besteht aus einer Glycerineinheit und drei Fettsäuremolekülen. Das spaltet man, dann nimmt die Glycerineinheit und setzt die mit Salpetersäure um und dann gibt es Nitroglycerin. Und es ist doch offensichtlich, dass wenn man den Menschen einen extrem essentiellen Nahrungsbestandteil wegnimmt, also das Fett, wenn man bedenkt, dass Fett unsere Zellhaut darstellt, unsere Zellhaut besteht aus einer Lipid-Doppelschichtmembran, dann ist es doch klar, dass im Körper alles Mögliche vor sich geht, was nicht vor sich gehen soll. Und dann stellt sich die Frage, wie kommt man auf den Gedanken, wenn man weiß, man hat den Menschen ganz wesentliche Nahrungsbestandteile weggenommen, dass sie dann krank werden, ist vollkommen logisch. Wie kommt man dann da auf die Idee, dass das ein Virus ist, wenn man den Virus noch gar nicht nachweisen konnte, Jahrzehnte noch nicht nachweisen konnte? Ja, also da fängt einfach die Logik an, sich zu schütteln und zu fragen, was ist hier los? Alle reden vom Virus und der spanischen Grippe und keiner kann es nachweisen, aber alle laufen mit irgendwelchen Mundbedeckungen rum, gerade in den USA. Und wenn man dann historische Artikel liest von Historikern, die recherchiert haben, dann hat es beispielsweise in Deutschland keine zweite Welle gegeben. Ja, und aber in den USA hat es eine zweite Welle gegeben, an der sie gestorben sind wie die Fliegen. Und wenn man ein bisschen weiter recherchiert, dann haben die eben in den USA inokuliert und in Deutschland haben sie nichts gemacht. Inokuliert ist der Vorgängerbegriff von Vaccination, von Impfung. Und da brauche ich doch gar nicht weiter zu recherchieren. Wer heute hingeht und sagt, da kommt eine zweite Welle, weil wir haben es in der spanischen Grippe erlebt, der ist doch mit einem Klammerbeutel gepudert. Dem mangels an elementarster Logik.
Ja, also aus meiner Recherche, meinem Verständnis sehe ich das ganz ähnlich. Spannend, wie du das hier ausdrückst. Ich kenne ursprünglich das historische Argument zwischen Louis Pasteur und Antoine Béchamp, wo es überhaupt einmal auch um die Theorie der Krankheit geht. Und die Frage natürlich ist, ist der entscheidende Faktor für eine Krankheit ein bestimmter Erreger, der sich dann beliebig vermehren kann und so weiter, wobei man hier nochmal differenzieren müsste zwischen Bakterien, die man ja zumindest relativ gut sehen kann und auch einen Zellkern haben und wirklich lebendig sind. Bei Viren ist ja auch die Schulbiologie, die man lernt, finde ich, ziemlich Science-Fiction-artig, zumindest so wie ich das sehe. Aber auf jeden Fall grundsätzlich zu verstehen, dass hier Antoine Béchamp einfach vorgeschlagen hat, die sogenannte Terrain-Theorie im Vergleich zur sogenannten Germ-Theory, wo es dann einfach um die Umgebung im Körper geht, also das Biom und so weiter und so fort. Und dass das der entscheidende Faktor ist. Und hier scheint mir, wie so oft, ich erwähne das jetzt so, im David Icke-Sinne, Problem Reaction Solution, ein gewisses Problem künstlich erschaffen wird. Oder hier ist auch manchmal der Vergleich, früher haben die Menschen sozusagen an Dämonen geglaubt, heute glauben sie an Viren in diesem Sinne. Und dass hier ein Bedrohungsszenario aufgebaut wird und viele andere wirkliche potenzielle Gefahrenquellen, jetzt von Ernährung, Luftverschmutzung, Impfungen etc., komplett außen vor gelassen werden. Und natürlich die Verbindung, die du erwähnst mit der spanischen Grippe und den Massenimpfungen, wie auch bei vielen, vielen anderen sogenannten Ausbrüchen, ist natürlich etwas, wo wirklich eine Recherche zu empfehlen ist, um diese Verbindung zu bemerken.
Schau, Raphael, mir geht's jetzt darum, nicht den Keim zwischen Alternativmedizin und Schulmedizin noch zu treiben. Weil auch schulmedizinisch, ja, ist doch klar, dass die 1918, 1919 überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, eine DNA-Sequenz irgendwie identifizierbar zu machen. Die wussten gar nicht, wie eine DNA aussieht. Ja? Und von daher, das, was du jetzt sagst, begibt die Sache schon wieder in eine gewisse Richtung, die wir im Moment gar nicht brauchen. Wir brauchen im Moment keine Spaltung zwischen der Schulmedizin und der Alternativmedizin, sondern alle Mediziner, die irgendwann mal ein Studium gemacht haben, haben die Logik parat zu sagen oder sich die Frage zu stellen, wie in drei Teufelsnamen sind die damals überhaupt auf die Idee gekommen, dass das ein Virus sein konnte? Wenn doch alle wussten, ja, dass Fett für den Körper essentiell ist und sie einfach Fett auf Rationen gesetzt haben. Sie haben, wie gesagt, du kannst da recherchieren, sie haben Unmengen an Wahlen umgebracht. Es gibt Poster, also vieles ist im Internet nicht mehr da mittlerweile. Es gibt Poster, deutsche Poster, die da sagen, Fischer fangt Tran. Ja? Und dann haben sie in Deutschland die Seehunde abgeschlachtet. Und von der Chemie her ist es einfach sonnenklar, dass sie das Fett genommen haben, es gespalten haben, das Glycerin genommen haben. Die haben 2 Jahre zuvor in Ludwigshafen der BASF den Haber-Bosch-Prozess entwickelt. Das ist der großtechnische Prozess, um aus Stickstoff und Wasserstoff Ammoniak zu bauen. Ammoniak haben sie verbrannt, haben Salpetersäure draus gemacht. Und Salpetersäure haben sie benutzt, um Glycerin zu nitrieren und damit Nitroglycerin herzustellen. Und das ist eben ein besonderer Sprengstoff, ist nicht nur ein Sprengstoff, für Bomben, für Granaten. Im Englischen sagt man das ein Propellant. Das Ding wurde unter anderem eingesetzt, um U-Boote noch ein bisschen schneller fahren zu lassen, um irgendwelche Flakwerfer zu betreiben. Also der Erste Weltkrieg, für den Ersten Weltkrieg war die Zurverfügungstellung von Glycerin kriegsentscheidend. Ja. Und da brauche ich überhaupt nicht irgendwie an irgendwelche komischen Dinge mich jetzt heranzuwagen, wie irrsinnig irgendwie Social Distancing oder was ist, sondern wenn ich ein Ziel erreichen will, dann muss ich doch überlegen, von der Gegenseite, von denen, die hier einfach diese zweite Welle anrollen lassen wollen und damit, ich sag mal, Marketing für für Impfung machen wollen, dann kann man die doch extrem einfach entblößen. Da muss man nicht stundenlang irgendwas dahin quatschen, sondern sagt man, hey Jungs, könnt ihr denken, dann erzählt mal, wie sind die denn damals da drauf gekommen, dass das ein Virus sein konnte. Wo doch sonnenklar ist, dass die Ernährung, der Ernährung einen extrem essentieller Nährstoff gemangelt hat. Und die deutsche Ernährung für Gesellschaft, mit der kann man sich stundenlang streiten, ob irgendwelche Mineralien, Spurenelemente essentiell sind. Aber die sind auch alle d'accord, dass sie sagen, natürlich sind die Fette wichtig. Natürlich sind die Fettsäuren wichtig. Und wenn die in der Nahrung ausgeklammert werden, dann braucht man nicht zu wundern, wenn die halbe Welt irgendwie krank wird. Und was dann wellenmäßig einfach dazu kommt, man kann recherchieren und in den USA haben sie eben inokuliert. Und dass das Ding besonders tödlich ist, wie wollen die einen Impfstoff entwickeln, wenn die den Virus gar nicht identifizieren können? Also was die da gemacht haben, war wüsteste, ich weiß es nicht, wie man es nennt, Pseudowissenschaft oder was auch immer. Es hat jeglicher wissenschaftlicher Basis entbehrt, was die damals gemacht haben. Und auf diesen Irrsinn, was die jetzt gemacht haben, kalkulieren sie jetzt irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, dass eine zweite Welle anrollt. Und ich denke, wenn echte Medien ja da jetzt reingehen, dann sprechen sie nicht über irgendwelche Scheingefechte, sondern, hey Jungs, Herr Dorsten, Herr Wieler, Herr wie auch immer, erklären Sie doch mal, wie sind die eigentlich damals auf die spanische Grippe gekommen? Warum heißt das spanische Grippe? Warum heißt es nicht einfach Fettmangel oder Fettuntervergiftung? Da würde ich jetzt überhaupt nicht in differenzierte Krankheitsalgorithmen oder Krankheitstheorien gehen, weil da spaltet man ja schon wieder. Wenn man hingeht und sagt, Jungs, erklärt mir mal, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Wie sind die damals überhaupt darauf gekommen, dass hier ein Virus ursächlich einzustufen? Und dann kippt man einfach die ganze Geschichte und dann braucht man über nichts anderes reden, sondern man erzählt immer wieder, wie sind die damals auf ein Virus gekommen? Hatten die irgendwie eine Glaskugel? Wie haben die das gemacht? Und da stelle ich mir die Frage, diejenigen, die sich in alternativen Medien da jetzt sehr aus dem Fenster wagen, sind die kompetent genug, um quasi Wortführerschaft zu übernehmen?
Ich weiß nicht, ob es in diesem Sinne um Wortführerschaft als solches geht. Den Hinweis auf jeden Fall mit der spanischen Grippe und die Frage, wie man denn damals einen Virus isolieren konnte, finde ich eine sehr gute. Dieselbe Frage kann man natürlich heute auch stellen. Sobald ich das mitbekommen habe, ich selber habe sie nicht angeschrieben, aber Samuel Eckert, der jetzt anscheinend recht bekannt geworden ist, hat da angeblich mehr Kontakt gehabt, auch mit den Menschen, die das isolieren heutzutage, hat gemeint, da ist dann auch vieles im Argen und nicht so, wie man es vielleicht vermuten würde. Jetzt wäre natürlich meine Frage, da ich davon ausgehe, dass du solche Gespräche schon geführt hast, potenziell mit unter Anführungszeichen orthodoxen Schulmedizinern, was war da die Reaktion, die du bekommen hast?
Also ich hatte vor 5 Wochen eines der ersten Gespräche, die ich geführt habe, war mit einem Doktor, ich glaube Ulrich Metzler. Und er positioniert sich im Internet so ein Stück weit als der Kinderarzt vom Bodensee, der den Menschen Impfen erklärt, ja, der Laien Impfen erklärt. Mit dem hatte ich mich eben unterhalten. Er hat mir ein bisschen Impfen erklärt. Er hat mir erklärt, ja, die, wie hat das ausgedrückt? Er hat mich über den Segen der Impfung aufgeklärt, hat sich dann aber herausgestellt, das Einzige, was er gefunden hat in seiner Zeit als Arzt im Krankenhaus auf der Notfallstation, war, dass ein relativ seltenes Bakterium über einen Impfstoff in Zaum gehalten werden konnte und damit Sterbfälle vermieden werden konnten. Er hat mir aber nicht einen Fall nennen können, wo er definitiv sagen konnte, dass ein Impfstoff, der virenspezifisch ist, einen Todesfall hätte verhindern können. Und ich hatte ihn dann letztendlich auch dargestellt. Ich hatte ihn auf die spanische Grippe angesprochen und ihn gefragt, was hat man denn damals so gemacht? Warum diese extreme Auffälligkeit, dass in der deutschen Armee, da gibt es einen interessanten historischen Artikel von einem Professor Vögle, der die ganze historische Literatur gescreent hat und einfach feststellen musste, dass im ganzen Armeekorps spanische Grippe, gerade die zweite Welle, höchst mal in einem Nebensatz in Erscheinung getreten ist und überhaupt keine Bedeutung hatte. Das heißt, in der deutschen Armee gibt es keinen Hinweis, dass in der zweiten Welle der spanischen Grippe es überhaupt Todesopfer gibt. Und das hatte ich ihm gegenübergestellt, dem Dr. Metzler, und habe ihn gefragt, ob er sich oder seine Kinder mit dem Impfstoff, der damals inokuliert wurde, denn spritzen lassen würde. Und da gibt er zur Antwort ganz sicher nicht. Ja. Und ich sehe halt, dass selbst unter Schulmedizinern, die aus meiner Sicht gutwillend sind, da schon verstanden wird, dass das, was da in der spanischen, der sogenannten spanischen Grippe passiert ist, jenseits von Gut und Böse, jenseits von jeden vernünftigen medizinischen Vorstellungen abgelaufen ist. Und dass man das heranzieht, um jetzt hier Panik zu schüren vor der zweiten Welle, ist vollkommen unverantwortlich.
Das wäre natürlich jetzt die Frage, wie würdest du das konkret in Beziehung stellen mit der aktuellen Situation? Weil oft wird dann gerne gesagt, ja, damals haben sie es halt nicht so genau gewusst. Dann haben sie sich halt impfen lassen. Heute kann man das doch viel besser. Wir investieren ja so viel Geld in die Impfungen. Und wir haben ja diese tollen Forscher in, ich weiß nicht, China und Amerika und so weiter. Was würdest du sagen, wenn so eine Art von Replik kommt, im Sinne von, wir sind ja heute viel moderner und haben bessere Geräte?
Also Raphael, mit Verlaub, also jetzt würden wir vom Kernthema eben genau schon wieder ablenken, weil ich sag mal, das Kernthema, da wo der Hebel anzusetzen ist, wenn du was erreichen willst, ja, dann macht man einfach klar, wie irrsinnig dieses Beispiel, dieses Role Model Spanish Flu ist, ja, dass die Jungs damals vom Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Die konnten überhaupt gar nicht wissen, ob das ein Virus ist oder kein Virus ist. Und es ist eindeutig, dass, und da sagt jeder Ernährungsexperte ja dazu, wenn man den Menschen einfach das Fett wegnimmt und lieber irgendwelche Bomben damit baut, dass das natürlich extrem negative Auswirkungen hat, weil Fett einfach mal so wichtig ist. Und da bin ich jetzt gar nicht bereit, auf andere Themen da überzugehen, wie das heute ist, sondern da bleibe ich bei dem Thema und sage, lieber Gesundheitsminister Spahn hier in Deutschland oder irgend so ein, wie heißt der in Österreich?
Anschober.
Anschober. Herr Anschober, erzählen Sie doch mal. Sie treten vor die Kamera und reden irgendwie schon den zweiten Lockdown herbei. Und reden eben von der zweiten Welle. Haben Sie sich mal, lieber Herr Anschober, haben Sie sich mal irgendwie mit der spanischen Grippe befasst? Haben Sie irgendwie auch mal selbst recherchiert? Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie die Herrschaften damals überhaupt auf die Idee kommen konnten, dass es ein Virus ist? Lieber Herr Anschober, sagen Sie uns das mal bitte. Oder da würde ich bei diesem Thema bleiben. Wenn der hier einen Lockdown wieder initiiert, der die Wirtschaft zerstört, muss man ihn nochmal fragen, lieber Herr Anschober, haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht? Sind Sie kompetent, um dieses Thema überhaupt zu bearbeiten? Wissen Sie, was Sie tun? Und dann kann man sich nur fragen, ist er inkompetent, was er tut, oder verschweigt er bewusst der Öffentlichkeit etwas? Und in dem einen Fall, bei so einer extrem Inkompetenz, muss man sagen, ist es grob fahrlässig, ist es noch im Bereich, wo der Rechtsrahmen noch irgendwie d'accord ist und es hier zu keiner Anzeige kommen muss. Im anderen Fall, wenn er die Sache bewusst irgendwie falsch darstellt, Muss sich die Bevölkerung beispielsweise in Österreich oder wenn es in Deutschland passiert oder Spanien rollt ja jetzt auch auf den zweiten Lockdown zu, dann muss einfach die Bevölkerung mal aufstehen und diese Herrschaften verklagen. Ja. Und dann bin ich gar nicht bereit, auf diese anderen Themen dann auch noch Einfluss zu nehmen oder dazu groß Stellung zu nehmen, weil das den Fokus kaputt macht. Also in einer Art, oder fangen wir mal anders an. Ich habe 2001 auf Hawaii jemanden kennengelernt, einen General Albert Stubble bei den Dritten. Der war Chef von allen militärischen Geheimdiensten der USA. Und der ist dann ist mittlerweile leider verstorben. Er ist aber vor große Gremien getreten, hat ein Buch hochgehalten. Oder nee, er hat erstmal gefragt, mögt ihr Krieg? Ja, do you like war? Und nein war natürlich die Antwort. Und dann hat er dieses Buch hochgehalten, Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Und dann sagt er, jetzt übersetzt, ob ihr Krieg mögt oder nicht, ja, ihr seid in einem Krieg. Und dann hebt er eben dieses Buch von Sun Tzu hoch und sagt, hier stehen die ganzen Kriegsprinzipien drin, nachdem jedes Land der Erde militärisch arbeitet. Ja? Und 80% der Kriegsprinzipien, die hier drinstehen, werden gegen euch benutzt. Und wenn wir in einem solchen psychologischen Kriegsszenario drin sind und Krieg beruht auf Täuschung, dann muss man einfach auch mal anfangen, strategisch zu denken. Und strategisch zu denken bedeutet, überlege dir die starken und schwachen Punkte. Überlege dir Argumente, die stark sind, die auf schwache Punkte von den Täuschern einfach treffen. Und dann macht es nicht Sinn, irgendwelche Argumente oder Argumentationsstrategien laufend zu verändern, sondern dann ist es eine Argumentationsstrategie, eine Strategie vorzugehen, zu sagen, hey, ihr benutzt jetzt die spanische Grippe für den zweiten Lockdown, weil die zweite Welle am Anrollen ist, dann unterhalten wir uns mal über die spanische Grippe. Habt ihr da eure Hausaufgaben gemacht? Und dann muss man der Bevölkerung einfach auch darstellen, dass diese Herrschaften ihre Hausaufgaben ganz offensichtlich nicht gemacht haben. Sie haben die Hausaufgaben nicht gemacht, aber riskieren einen weiteren Milliardenschaden. Sie bereiten, man könnte es so formulieren, eine Marketingstory vor, um hier Impfprodukte, Injektionen, von denen weder der Patient weiß, was er abbekommt, noch der spritzende Arzt weiß, was da drin ist, in die Menschen reinzubringen. Da muss man sagen, das ganze Ding, der Engländer würde sagen, smells fishy. Da muss aus meiner Sicht eine alternative Medienlandschaft, wenn sie sich wirklich ernst nimmt, wenn sie zielorientiert ist, einfach zusammenstehen und eine Argumentationsschiene fahren. Und ich habe da nicht das Gefühl, dass die alternativen Medien an einem Strang ziehen. Und da stelle ich einfach die Frage, gerade wenn man so ein Zu ein bisschen tiefer studiert, man arbeitet in einem Kriegsszenario immer mit Spionen, immer mit kontrollierter Opposition. Da muss man fragen, wer von den alternativen Medien ist eher in dem kontrollierten Oppositionsbereich anzusiedeln?
Ja, aus meiner Sicht, also sowas gibt es natürlich, kann es immer geben. Gerade heutzutage ist es immer sehr schwierig festzustellen, wer mit Integrität wirkt und das wirklich das Bestmögliche tut. Ich würde das nicht zugleich jemanden unterstellen, weil es gibt gerade bei diesen Themen einfach viele, viele unterschiedliche Ebenen. Wie du schon gemerkt hast im Gespräch, ich habe hier viele Bereiche am Schirm, aber natürlich, ganz wie du ganz richtig sagst, ist vor allem dieser Punkt auf jeden Fall relevant. Warum ich auch gefragt habe zum Bezug auf heute, und ich verstehe, du magst darauf nicht eingehen, das ist vollkommen in Ordnung so, ist einfach deswegen, weil ich teilweise auch gemerkt habe, dass auch das Wissen über spanische Grippe und so weiter, das ist auch, also die Menschen sind einfach nicht hochgebildet, was diese ganzen Themen anbelangt. Und deswegen meine Frage, ob das nicht für manche vielleicht ein bisschen zu weit weg erscheint oder so, um das wirklich in Bezug stellen zu können. Von der Logik her, wie du es erklärst, natürlich ist es ganz eindeutig, vor allem im Vergleich, wie du gesagt hast, mit der deutschen Armee, wer ist geimpft worden, wer nicht. Das kann man auf jeden Fall einwandfrei darstellen. Ich selbst finde eine Pluralität von Meinungen und Perspektiven sehr, sehr gut. Genauso würde ich aber vermuten zumindest, dass die wichtigsten Argumente oder die schlagfertigsten Punkte, wie auch das Beispiel, das du genannt hast, wohl ohnehin sich an die Oberfläche sozusagen absetzen und dann einfach mehr in die Öffentlichkeit treten können. Mir scheint natürlich auch für alle alternativen oder sogenannten freien Medien ist es auf gewisse Weise schwierig, kann man sagen, oder es ist immer sehr unterschiedlich natürlich, wer von wem wie gehört wird, weil auch die Idee zum Beispiel, dass den Herrn Anschober zu fragen, nicht, dass es nicht möglich sei, aber da kann ich nur sagen, da muss man erstmal die Zulassung bekommen, um in dem Raum zu sein und dann die Redezeit bekommen, um wirklich die Frage stellen zu können. Das machen natürlich nur oder würden nur ganz gewisse Medien machen, die da natürlich im Schnitt eher nicht vertreten sind.
Dagegen ihn einfach mal anzuzeigen. Der Normalbürger ihn anzeigt, weil ganz offensichtlich hat der Herr seine Hausaufgaben nicht gemacht. Aber vielleicht, also es ist jetzt nicht so, Raphael, dass ich auf deine Frage nicht eingehen wollte. Ich wollte den Fokus jetzt einfach von der spanischen Grippe noch nicht wegnehmen. Eine wesentliche Geschichte zur spanischen Grippe ist halt auch noch diese merkwürdige W-Form. Dass gerade die körperlich starken Männer zwischen 20 und 40 gestorben sind. Ja, also gerade die zur Armee gegangen sind. Und das spricht schon sehr für eine Zwangsimpfung oder für eine obligatorische Impfung in der Armee. Das spricht in keinster Weise dafür, dass es eben irgendwelche Viren waren. Ja, und zur Virengeschichte vielleicht, also natürlich gehe ich auf deine Frage ein, können wir nachher auch nochmal auf Ischgl eingehen. Da liegen mir eben auch besondere Informationen vor. Da kommen halt auch viele Ärzte, bei mir sind auf dem Seminar einfach viele Leute, das sind sehr intensive 2,5 Tagesseminare und da kriege ich einfach nochmal Rückmeldungen aus erster Hand, wer da jetzt beispielsweise in Ischgl war, was da passiert ist und wie das einfach mit der Theorie einer Vireninfektion überhaupt nicht zusammenzubringen ist.
Ja. Ja. Gehen wir gerne darauf ein. Meine konkrete Frage wäre jetzt noch in Bezug auf Deutschland. Herr Spahn anscheinend ist Gesundheitsminister. Jetzt darf ich fragen, wurde der schon angeklagt in diesem Sinne? Oder gefragt?
Gute Frage. Also ich schaue mir diese Mainstream-Medien natürlich nicht mehr an. Natürlich habe ich keinen Fernsehen und natürlich interessiert mich das auch gar nicht, was die sagen. Ja, also alle 2 Wochen scanne ich mal kurz irgendwie Spiegel oder sowas. Und wenn man den auf die logischen Irrtümern abscannt, dann ja, man sagt ja, lese zwischen den Zeilen, ja, im Englischen sagen sie jetzt mittlerweile nicht mehr read between the lines, sondern read between the lies. Und wenn du between the lies einfach liest im Spiegel, macht es ja fast schon wieder ein bisschen Spaß, ist ja fast schon wieder ein bisschen belustigend. Also keine Ahnung, was hier in Deutschland passiert. Also der Herr Anschober, da habe ich einfach gestern ein Video gesehen, dass der jetzt auf die zweite Welle einfach schon eintrommelt oder die vortrommelt. Und da ist einfach vielleicht in Österreich der Moment gegeben, wo einfach Bürger dann mit vielleicht ein paar mehr Hintergrundinformationen zur spanischen Grippe, zur zweiten Welle, jetzt vielleicht zu den Polizeipräsidien gehen und dann Anzeige bezüglich ihm hinterlassen. Für vernünftig, und ich halte es für vernünftig, wenn dem Herrn Spahn hier in Deutschland Gleiches einfällt, dass auch die Bundesbürger hier in Deutschland zur Polizei gehen und diesen Herrn anzeigen würden. Aber ich denke, der Herr Spahn ist vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder intelligenter oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, der Anschober hat jetzt damit angefangen und ob der Herr Spahn jetzt damit weitermacht, weiß ich nicht. Ich weiß von dem Herrn Lauterbach von der SPD, dass er mittlerweile zurückrudert und sagt, hier so ein Impfstoff, die meisten Impfstoffe gehen in der Phase 3 in die Knie und jetzt einfach Also der Anschober, was ich da gesehen habe, der sagt, wir machen jetzt wohl bald so eine Art Lockdown. Und der kann erst gelockert werden, wenn geimpft ist. So habe ich ihn verstanden. Hat er ein bisschen rumgestottert, als es darum ging, wie breitflächig die Impfung übers Land kommen soll. Sowas habe ich jetzt von dem Herrn Spahn noch nicht gehört. Ich habe aber jetzt positiverweise von dem Impfexperten der SPD gehört, dass da ein gewisser Rückzieher gemacht wird, dass der ganz offen sagt, also die meisten Impfstoffe gehen in der Phase 3 in die Knie. Und bevor da nicht ein geprüfter, zumindest nach den normalen Richtlinien als sicher geprüfter Impfstoff freigegeben ist, hier sowas verlautzubaren, dass man hier schon mal einen Lockdown vorbereitet und erst wenn der Impfstoff da ist, den wieder lockern wird, das halte ich für völlig unverantwortlich von dem Herrn Anschober.
Also nur um die österreichische Seite hier darzustellen, soweit ich das verstanden habe, gab es schon den Herrn Christoph Steininger, seines Zeichens, ich glaube, Virologe heißt es zumindest, der auch schon im Sinne gesprochen hat, also gar nicht von im Sinne einer potenziellen Gesundheitskrise, sage ich mal, überhaupt nicht von Therapeutik oder irgendwas gesprochen hat, sondern nur gesagt hat, wir müssen im Endeffekt auf den Impfstoff warten, alle müssen sich impfen lassen, das ist die einzige Methode, laut seiner Sicht, wie gesagt, das ist der Herr Christoph Steininger. Und es scheint auch, dass Österreich schon Impfstoff für 8 Millionen Menschen vorbestellt hat, sozusagen, potenziell unter der Annahme, dass das ja unbedingt alle wollen oder alle brauchen. Was ich natürlich in Bezug ziehen muss mit vorhergegangenen Gesundheitskrisen, sogenannten Pandemien etc., wo auch immer gleich ganz viel bestellt worden ist, auch wenn das meiste dann verrottet ist, also Tamiflu und so weiter.
Dazu sagen?
Na, ich wollte nur sozusagen die österreichische Seite hier darstellen, in dem Sinne, dass hier also mehr Evidenz dafür gibt, dass hier einige Kräfte diese Idee haben, dass die Impfung die einzige Lösung ist und das in diesem Sinne vorbereitet wird. In dem Sinne nur zur Unterstützung zu dem, was du erwähnt hast vom Herrn Anschober.
Ja, und ich meine, wir verstehen ja schon, dass es ein Theater ist. Ja? Und den Herrschaften, die da auf der Theaterbühne stehen, denen muss man halt jetzt die Maske vom Gesicht reißen. Ja? Und dann macht es Sinn, dass alternative Medien an einem Strang ziehen, dass diejenigen, die wirklich was erreichen wollen, dass die nicht kontrollierte Opposition sind, ja, einen Fokus haben. Und der erste Fokus wäre beispielsweise der Anschober. Ja, dass man nicht demonstriert, ich halte, mit Demonstration ist noch nie was erreicht worden. Aber wenn jetzt Millionen Leute zur Polizei rennen würden und den Herrn anzeigen würden, und ich denke, die Argumente sind auf dem Tisch, dass der Herr seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, ja, dass er als Minister untragbar ist, dass er einen gigantischen Schaden für die Wirtschaft herbeiführt, dass er einen nicht absehbaren gesundheitlichen Schaden für die Bevölkerung herbeiführt, wenn er einen Impfstoff im Schnellverfahren durchwinkt, der nicht sauber getestet ist. Und hier geht es nicht um Impfen, ja oder nein. Es geht darum, dass da Sachen drin sind, ja, die weder der Patient noch der Arzt weiß, was da drin ist. Also nenne ich das auch nicht Impfen als Euphemismus, weil da geht es nicht mehr um die Diskussion Impfen pro oder contra, dann geht es darum, dass die Menschen mehr oder weniger eine Zwangsinjektion bekommen sollen, wo sie nicht wissen, was drin ist, wo der Arzt, der injiziert, nicht weiß, was drin ist und was offensichtlich auch gar nicht geprüft ist. Und dann gehen einfach weitere Ideen mir noch im Kopf, was denn da drin sein kann. Ja? Weil die ganze Geschichte, ja, angefangen von der spanischen Grippe, mit der zweiten Welle, mit diesem PCR-Test, also was man da PCR-Test nennt, der kein Test ist, ja, um das vielleicht für die Bevölkerung oder für die Zuhörerschaft auch nochmal klar zu machen, wie irrsinnig es ist, dieses PCR-Verfahren Test zu nennen. Da kann man sich beispielsweise das Protokoll von dem Gesundheitsministerium in Singapur anschauen, wie dieser Test das, was man Test nennt, was da das Protokoll ist, wie der durchgeführt wird. Und da steht so im Kleingedruckten drin 50 Zyklen. Ja, also dieses PCR-Verfahren durchläuft 50 Zyklen. Das heißt, man verdoppelt die Initialmenge an RNA, die man DNA überführt, um einen Faktor 2 hoch 50. Im Dezimalsystem ist das 10 hoch 15. In Zahlen sind das 1 Million mal 1 Milliarde. Wenn man eine visuelle Vorstellung davon entwickeln will, man wiegt 1 Gramm Puderzucker auf der Waage ab, auf der Küchenwaage ab. Das kann man gerade noch abwiegen. Man nimmt dann eine Rasierklinge, eine Lupe und teilt dieses 1 Gramm in 100 Teile, in 100 gleich große Teile, wirft 99 weg. Jetzt braucht man schon aufwendiges Gerät, aufwendiges Mikroskop, um dieses eine Teil wieder in 99 Teile zu zerlegen und schmeißt in 100 Teile zu zerlegen und schmeißt wieder 99 weg. Und was da übrig bleibt, das sind 10 Mikrogramm. 10 Milligramm, dann haben wir 100 Mikrogramm. Und das teilt man jetzt wieder mit einer Ultrarasierklinge oder wie auch immer in 100 Teile und schmeißt wieder 99 weg. Und jetzt hat man noch 1 Mikrogramm da liegen, was man im Auge nicht mehr sieht. Und dann wendet dann dieses PCR-Verfahren an. Und kannst du dir vorstellen, Raphael, das, was man da nicht mehr sieht, mit diesem PCR-Verfahren, wie es eben angewendet wird, zu welcher Menge das dann führt an Material?
Ja, ansatzweise zumindest. Mir ist diese Information bekannt. Und interessant vielleicht, dass der Erfinder selber, Carey Mullis, das kann man recherchieren, auch damals schon in Bezug auf HIV speziell erwähnt hatte, dass für diese Art von Testungen, wie jetzt suggeriert wird, dass man hier eine Infektion oder Ähnliches feststellen könne, dass es einfach nicht geeignet ist. Genau aus den Gründen, die du gerade erwähnt hast. Dass es eigentlich eine sehr fortschrittliche wissenschaftliche Methodik ist, aber nicht dafür geeignet, diese Art von Test zu machen.
Um kriminalistische Spuren quasi zu entdecken, irgendwelche Fingerabdrücke in Verbrecherprofile umzuwandeln. Also dieses 1 Mikrogramm mit diesem PCR-Test. Mach mal eine Vorstellung, sag mal eine Zahl, was kommt da raus? Menge.
Aus dem 1 Mikrogramm dann, wenn mehr wird, oder?
Woraus es dann wird? Welche Menge vervielfältigt man dann aus diesem 1 Mikrogramm mit dem Verfahren?
Ich hätte jetzt gesagt 1 Gramm, aber vielleicht ist es noch mehr.
Das sind 1000 Tonnen. Eine Schlange mit 1000 Autos. Ja. Sind 2 hoch 50, das sind 10 hoch 15. Also das Test zu nennen, ist wissenschaftlich gesehen der vollkommene Irrsinn. Ja? Und du musst dir vorstellen, du musst dieses Multiplikationsverfahren machen, um jetzt testen zu können. Ja? Um jetzt einen Indikator dazu zu bringen, um irgendeinen Farbumschlag oder was zu machen. Ja? Das heißt, das ist kein Test, das ist ein Taschenspielertrick. Ja, und auch das darf man der Bevölkerung sagen. Und wenn so ein Multiplikationsverfahren, alias Taschenspielertrick, jetzt mehr oder weniger obligat ist, wenn einer von Österreich wieder nach Deutschland rein will und sich dann irgendwie testen lassen muss, und das ist doch der Irrsinn. Ja, also ich glaube, dass die Herrschaften, die hier irgendwelche Gesetze erlassen, wirklich nicht wissen, wovon sie reden. Sie haben fachlich keine Ahnung und leider habe ich das Gefühl, dass einfach auch Alternativmedien, die sich mit der Thematik befassen, in diesen wesentlichen Bereichen nicht richtig rein recherchieren, weil also dieses Theater, da den Typen die Maske vom Gesicht zu reißen, ist extrem einfach, aber man muss zusammenarbeiten. Und ich habe eben das Gefühl, und man in der Kriegssituation ist das so, in diesem Psychokrieg, sag ich mal, da mischen sich natürlich auch kontrollierte Opposition unter. Da sind natürlich im Alternativmedienbereich eben auch Spione unterwegs, die vorgeben, auf der richtigen Seite zu sein, die vorgeben, auf der Seite der Menschen zu sein, aber es dann nicht wirklich sind und den Fokus von den Punkten, wo der Hebel jetzt anzusetzen ist, einfach ablenken und irgendwelche komischen Sachen im Vordergrund bringen, wie dämlich die Maskenpflicht ist. Ja, also es geht jetzt einfach darum, die Punkte aufzudecken, wo wir, die alternativen Medien, die alternativen Wissenschaftler einfach zusammenarbeiten und diesen Typen, die hier intellektuell Amok laufen oder ich weiß es nicht, denen die Maske vom Gesicht zu reißen und die am besten hinter Gitter zu bringen, weil da gehören die hin.
Im Sinne der Vollständigkeit darf ich erwähnen, die Monika Donner hat hier auf YouTube ein tolles Video veröffentlicht, wo sie die Statistiken analysiert hat und wo auch hervorgeht, dass selbst anhand der statistischen Fälle, den sogenannten, wir haben gerade besprochen, wie wackelig das Ganze ist von den Testungen her, aber selbst anhand dessen wäre nicht gerechtfertigt gewesen, zu dem Zeitpunkt, wo der Lockdown ausgerufen worden ist, dies zu tun, da die Fälle bereits rückläufig waren. Und soweit ich das verstanden habe, gab es auch im Beirat oder Krisenstab in Österreich sehr wohl unterschiedliche Stimmen und auch ganz unterschiedliche Empfehlungen. Damit möchte ich nur darauf hinweisen, nur zu sagen, dass die sich alle überhaupt nicht auskennen, ist ein bisschen unrealistisch.
Nee, ich habe nicht alle gesagt. Also Monika Donner finde ich übrigens klasse. Also die hat eine tolle Strategie entwickelt, die Wahrheit sagen zu können. Ja, also Monika Donner macht es richtig klasse. Ja, und die halte ich auch für authentisch. Ja, also sie spielt halt mit dem System Katz und Maus und macht es sehr intelligent. Also ich bin niemand, der hier verallgemeinert, aber ich halte oder mein Gefühl nach sind unter den alternativen Medienmacher auch ein paar schwarze Schafe, die die Bewegung so ein bisschen verlangsamen oder unterwandern. Und die gilt es auszusortieren. Auch die gilt es, denen die Maske vom Gesicht zu reißen. Und also ich nenne jetzt, darf ich einen Namen nennen?
Also von mir aus, Klaus, ich meine, ich bin nicht dafür, irgendjemanden anzufeinden, aber ich kollaboriere auch nur mit ganz bestimmten Menschen. Also
Namen sind natürlich erlaubt.
Man muss die Dinge beim Namen nennen auch natürlich, wenn es wichtig ist, klar.
Beispielsweise, wer mir eben seit geraumer Zeit wirklich aufstößt, ist der Ken FM oder der Ken Jebsen. Ja? Was mir eben extrem aufgestoßen ist, da war 2015 oder wann, waren diese Montagsdemonstrationen, diese Montagswachen, Mahnwachen. Und da hat er sich so ein bisschen sehr in den Vordergrund gespielt. Da war er der Wortführer. Und dann macht er eine Rede, setzt sich hin. Er ist nicht mehr sichtbar. Er war für alle, ich sag mal, der Anführer und hat sich einfach aus dem Spiel genommen und damit die ganze Bewegung zerstört. Ja? Die wirklich eine sehr gute Energie hatte. Und jetzt bewegt er sich da wieder hin er hat sehr viele Follower. Aber was er macht, ist eine Art Spaltpilzpolitik, dass er so einen sehr emotionalen Journalismus betreibt und Polizeihetze aus meiner Sicht begeht. Ja? Weil die Polizisten, die sind auf der Seite des Volkes, ja. Also es gibt überhaupt keinen Grund, zwischen Polizei und Menschen irgendeine Spaltung herbeizuführen. Und da sehe ich einfach gewisse emotionale Videos von ihm, die faktenfrei sind, aber sehr emotional. Und eben wer sich mit logischen Irrtümern befasst hat, mit der griechischen Philosophie von Aristoteles, der kann das als logischen Irrtum identifizieren, Appell an Emotionen. Und das ist gerade nicht hilfreich. Es ist hilfreich, die Fakten, die Argumente auf den Tisch zu legen und sagen, oh, komm, wir sind jetzt eine Bewegung und wir stemmen uns jetzt gegen diese Corona-Lüge und diejenigen, die jetzt einfach die Corona-Lüge betreiben, um uns hier irgendwie injizieren zu wollen, Den machen wir jetzt ein bisschen schlaflose Nächte. Und ich glaube, das ist jetzt einfach angesagt. Und da sind diejenigen, die eine große Anhängerschaft hinter sich bringen, aber dann im entscheidenden Moment keine Argumente bringen, falsche Argumente bringen, falsche Aufforderungen propagieren, dann sind die einfach schädlich und die sind zu identifizieren. Ja? Und deshalb hier auch eines Lied, was ich einfach euch empfohlen habe oder euch darum gebeten habe, dass das gespielt wird von Adele, Set Fire to the Rain. Ja? Und Rain sind einfach mal die Spione oder die Unterwanderer, die immer kommen und die müssen wir identifizieren und denen haben wir Feuer zu geben und dafür dieses Lied von Adele.
Wunderbar, dann freue ich mich gleich. Musik, hier möchte ich nur noch sagen, natürlich ist es ein ganz individueller Prozess, auch hier immer zu erkennen, wir sind es selbst, diesen Themen, ob man das jetzt psychologisch betrachtet, philosophisch oder spirituell, haben wir natürlich auch immer viele Sendungen und auch hier die Fähigkeit zu entwickeln, sich nie von einer Quelle, egal welche, abhängig zu machen, auch ein Mitgrund, warum es auf OkTalk so viele unterschiedlichste Gäste gibt, sondern einfach zu lernen, ja, wie gesagt, wir sind es selbst und dass man viele Dinge wirklich auch selber nachvollziehen und verstehen kann, genau wie du erwähnt hast, unter anderem durch Hilfsmittel wie griechische Philosophie etc. und sich wenig eben immer weniger von Dritten abhängig macht, weil dann kann auch nicht die Gefahr passieren, dass es wieder hier einen zentralisierten Punkt gibt, der eine Bewegung potenziell ins Wanken bringen könnte oder abdrehen könnte, wenn die Menschen einfach mehr und mehr lernen, dass sie wirklich für ihre eigene Erkenntnis, für ihre Handlungen und für ihr Leben selbst verantwortlich sind und hier einen großen Gestaltungsspielraum haben. In diesem Sinne, vielen Dank und Musik ab, wir sind gleich wieder da.
Scream.
zu Ende ist der Song. Dankeschön für diesen guten Song. Ihr seid bei Dr. Andreas Noack zum Thema Corona bringt's ans Licht. Ich möchte noch kurz einen Hinweis machen für morgen. Morgen heißt es Alonso Francaras, doppelt Moderation, Süchte loslassen. Und das ab 20 Uhr. Und natürlich, ein Hinweis natürlich für die Hörer, wenn ihr in Österreich Umgebung Lust habt, mal ein schönes Wochenende zu verbringen. Wir bieten euch an, das Medienaufweckfestival der freien Medien und mehr am 12. und 13. September hier in Unterdambach. Das ist bei Neulenkbach, direkt an der Autobahn, Bahnhof. Gute Anbindung und wir freuen uns. Schaut mal auf okitalk.com. Und nun das Mikrofon für Raphael.
Vielen Dank, Klaus. Ja, lieber Andreas, natürlich möchte ich dir die Möglichkeit geben, zudem noch zu antworten, was ich vor der Musikpause gesagt habe, im Sinne von, wie es doch mir scheint, es immer gute Beispiele gibt, wie du auch das heute dargestellt hast, aber es doch scheint, dass es notwendig ist auf gewisse Weise, dass die Menschen sich auch selber einfach mehr interessieren, weil auch, wenn ich sagen würde, es gäbe einen Anwalt, der vorprescht und diese Anzeigen macht oder ähnliches, ja, ist es ja hier auch, das sieht man auch in den Bewegungen jetzt gerade auf den Demonstrationen und so, scheint mir ganz essentiell, dass die Menschen sich untereinander verbinden, in dem Sinne auch das Medienaufwerkfestival von OKitalk und auch, dass wirklich jeder so gut er kann, denn sich anfängt wirklich zu interessieren. Und ich denke mal, es ist eine gute Gelegenheit, weil hier geht es ja um die eigene Gesundheit.
Genau, und da geht es darum, das lehre ich in meinen Seminaren. Ich lehre da unter anderem Trivium, es sind die drei freien Künste des Denkens. Und da geht es, die zweite Kunst, das ist die Logik, die ganzen logischen Irrtümer zu identifizieren. Ja? Und wenn man diese logischen Irrtümer identifiziert, dann merkt man sehr schnell, wer logische Irrtümer bedient und Fakten verheimlicht. Und wir müssen jetzt einfach gewisse Fakten an die Öffentlichkeit bringen. Es geht nicht um, ich sag mal, Gesinnungsjournalismus oder um Empörungsmechanismus, sondern es geht jetzt darum, dass gewisse Fakten verbreitet werden sollten oder müssen, womit dem normalen Menschen klar wird, was hier gespielt wird, weil was hier gespielt wird, ist aus meiner Sicht hochgradig gefährlich. Es geht um mehr als nur, dass wir jetzt ein anderes Normal finden, sondern ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie schwerwiegend es sein kann, was da jetzt passiert. Also da gibt es diesen schönen Spruch von Alfred Maslow auf Englisch: He who's good with a hammer thinks everything is a nail. Der gut mit dem Hammer ist, glaubt, alles ist ein Nagel. Und die meisten Menschen können sich gar nicht vorstellen, was in solchen Injektionen drin sein kann und wie langfristig das wirken kann. Ja? Also sie sind einfach gewohnt, da gibt es irgendwelche Impfserien und die haben ja noch nie so richtig groß geschadet. Vielleicht haben sie auch nicht genutzt, aber so groß haben sie nicht geschadet. Aber als Chemiker kann ich einfach sagen, was man da reintun kann, was man auch da reintun kann, was nicht identifizierbar ist, ist so gravierend, dass diejenigen, die sich jetzt die Spritze geben lassen oder die nach der Spritze hecheln, sich hochgradig in Gefahr begeben, hochgradig ihre Fortpflanzungsfähigkeit in Gefahr setzen und wirklich nicht wissen, was sie tun. Und der Hintergrund ist, sie haben die Fantasie nicht, was chemisch, diabolisch möglich ist. Und aus dem Grunde betreibe ich hier diese Aufklärungsarbeit.
Genau, alles im Sinne der Aufklärung. Hier denke ich nur daran, es gibt ja zumindest theoretisch sowas wie Beipackzettel zu Impfungen. Die kann man ja mal anfordern, wenn sie denn vorhanden sind. Genauso nur als Hinweis, als Denküberlegung, gibt es ja auch Formulare, die darauf hinweisen, dass denn der Arzt bitte, wenn dann Impfungen komplett sicher sind, die Verantwortung für potenzielle Folgeschäden übernehmen würde. Ich kann mir nur vorstellen, selbst die Frage an einen Arzt könnte schon interessante Reaktionen hervorrufen, so viel zum Sinne der Sicherheit. Und sonst kann ich nur sagen, es gibt einen hippokratischen Eid, wo ich mich ehrlich fragen muss, wie viele Ärzte denn wirklich noch im Hinterkopf oder sonst oder im Herzen oder sonst irgendwo mit sich tragen.
Raphael, diesen hippokratischen Eid gibt es in Deutschland nicht mehr, den gibt es noch in Österreich. Ich hatte vor einiger Zeit im Hotel in der Raucherlobby mit einem Arzt zusammengesessen, sind dann ins Gespräch gekommen. Er ist Notarzt und er hat dann über seine Kollegen hergezogen. Das hätte ich gar nicht erwartet. Und ja, er war völlig entrüstet, dass in Deutschland der Hippokratische Eid abgeschafft ist. Sich vorstellen. Ja, der Hippokratische Eid bedeutet ja, der Arzt verpflichtet sich, er schwört, nichts zum Nachteil des Patienten zu unternehmen. Und dieser Hippokratische Eid ist in Deutschland abgeschafft.
Das ist dramatisch. Also sehr interessant, Hippokratischer Eid, kann jeder nachlesen. Sehr zu empfehlen. Das sind einige sehr interessante Punkte drin, an die man sich halten kann, auch wenn man vielleicht nicht konkret einen Doktortitel hat. Finde ich ein guter Hinweis. Dann würde ich fragen, gibt es konkrete Themenbereiche, auf die du eingehen möchtest? Du hast vorhin Ischgl erwähnt oder wenn du möchtest, kann man potenzielle Inhaltsstoffe von Impfungen erwähnen, je nachdem, worauf du gerne eingehen magst.
Raphael, darf ich ganz kurz? Ganz kurz. Wer weiß denn davon, dass dieser Eid also nicht mehr aktuell ist? Also das ist ja auch mal eine ehrliche Frage.
Andreas?
In Deutschland weiß es eben kaum einer. Also ein Freund von mir, der ist jetzt vor 2-3 Jahren irgendwie mit dem Medizinstudium fertig geworden und abgeschafft. Die Argumentationskette ist so, ja, weil Ärzte ja auch abtreiben dürfen hier in Deutschland und die Abtreibung gegen den Hippokratischen Eid sei. Deshalb hat man den Hippokratischen Eid in Deutschland generell verbannt.
Das ist ja mal eine Erklärung. Auch darüber kann man sich genau Gedanken machen. Ja, Abtreibungen in Deutschland, USA und so weiter ist ein ganz eigenes Thema, auch ja, eng verflochten mit den aktuellen Situationen und teilweise auch Akteuren. Ja, möchtest du zu Ischgl etwas sagen vielleicht, oder du das vorhin erwähnt hast?
Also, das ist ein Allgemeinmediziner, der war bei mir zweimal im Seminar. Im einer, es sind zwei Seminare. Jeweils 2,5 Tage sehr intensiv. Der war im Februar, Ende Februar bei mir im Seminar. Dann ist er nach Ischgl mit einer Männergruppe mit 18 Männern. Alle Männer, die waren eine Woche da, haben in Ischgl schon Anfangssymptome bekommen. Alle sind ins Krankenhaus wegen schwerer Corona-Symptome. Ich weiß es jetzt nur vom Anfang. Sehr schnell sind 2 gestorben. Ich nenne ihn mal Dr. Adrian, der bei mir im Seminar war. Der lag lange im Koma, hat lange mit dem Leben tot gerungen. Seine Frau, auch Allgemeinmedizinerin, hat alle Familien angerufen von den Männern, die da in Ischgl waren. Ja? Und niemand in der Familie hat irgendwelche Corona-Symptome bekommen. Also wenn man statistisch vorgeht und sagt, das Ding ist hochvirulent, dann passt es einfach nicht zusammen. Und es ist ganz offensichtlich, dass in Ischgl etwas passiert ist, was mit einer Virentheorie nichts zu tun hat. Aber Ischgl war jetzt hier in Europa, gerade Deutschland, Österreich, der Hotspot, von dem eben ganz viel ausgegangen ist. Und da ist natürlich die interessante Frage, was ist da in Ischgl tatsächlich passiert?
Gibt es dazu Hinweise?
Also vielleicht nochmal, also die Frau war bei mir auch im Seminar. Die Tochter war bei mir 3-4 Mal im Seminar. Der Freund von der Tochter war bei mir 10 Mal im Seminar. Ja, also von daher, ich habe es, und das ist ein relativ bekannter YouTuber, Benjamin Weidig. Und wenn der mir das sagt, dann stimmt das. Und er hat sich danach auch so ein bisschen bedeckt gehalten, weil die Sache ist halt sehr, sehr kritisch. Ich hatte bei mir in der Zoom-Konferenz das Thema erwähnt, dann hatte sich eine Heilpraktikerin gemeldet. Sie hatte auch einen Patienten, der in Ischgl war. mit einer Männergruppe mit 4 Männern. Nee, der war sogar mit seiner Frau da. Nur die Männer sind krank geworden, die Frauen nicht. Die Männer hatten sich alle längere Zeit in einem speziellen Aufenthaltsraum eben aufgehalten. Ich selbst, vielleicht zu meiner Historie noch. Ich habe angefangen, mich im Jahr 2000 eben selbstständig zu machen. Ich hatte mein erstes Unternehmen aufgebaut. Es war ein Unternehmen im Bereich Stickstoff-Sauerstoff-Trennung. Ich hatte Hightech-Membranen entwickelt. Wir hatten den höchstdotierten Businessplan-Wettbewerb in Deutschland gewonnen. Damals hatte mir der Sigmar Gabriel in seiner Funktion als Ministerpräsident Niedersachsen Scheck mit 100.000 D-Mark übergeben. Wir hatten 6 Millionen Euro Venture Capital. Wir waren so ein bisschen Vorzeigeunternehmen oder Vorzeigestartup und wir hatten gerade das ganze Thema Sauerstoffmedizin uns auf die Fahnen geschrieben und wir hatten, weil wir auch ein bisschen viel Geld hatten, unter anderem unseren Besprechungsraum mit Sauerstoff angereichert. Also ich komme ein Stück weit aus der Sauerstoffmedizin. Und Sauerstoffmedizin kann man betreiben, um Menschen auf ein höheres Gesundheitsniveau zu hieven. Wenn man das unkontrolliert macht, das wurde auch klar, kann das ganz schön nach hinten losgehen. Mein damaliger Geschäftspartner Norbert Paul hat eine schwere Lungenentzündung bekommen, genau mit diesen Corona-Symptomen. Ja. Wir haben dann eben festgestellt, dass wenn man dieses Sauerstoffraummanagement unkontrolliert macht und von einer hohen Sauerstoffraumkonzentration dann wieder in Normalsauerstoffkonzentration geht, dann werden Lungenentzündungssymptome ausgelöst. Das rührt daher, dass das Immunsystem unter erhöhtem Sauerstoff anfängt loszuschlagen. Die Lunge unter erhöhtem Sauerstoff gut entgiften kann. Also wir haben viele anaerobe Mikroorganismen im Körper. Das Immunsystem unter Sauerstoff greift diese anaeroben Mikroorganismen an und dann gibt es so einen kleinen, ich sag mal, internen Bürgerkrieg. Und da werden eben, indem die Immunzellen Moment, ich muss was trinken. Indem die Immunzellen jetzt die Mikroorganismen angreifen, dann gibt es einfach Tote und Verletzte und der Müll muss abgeräumt werden. Und solange die Lunge viel Sauerstoff hat, kann sie das. Kann sie das dann eben auch entgiften. Wenn die Lunge dann plötzlich keinen Sauerstoff hat, muss der Dreck, die Giftstoffe trotzdem ausgeschleucht werden. Sie kann es aber nicht mehr, die Lunge. Und dann werden Lungenentzündungssymptome hervorgerufen. Kein Arzt der Welt kann das diagnostizieren. Und ich stelle mir die Frage, also würde ich jemanden vergiften wollen, ohne dass es jemand merkt? Mit meinem Hintergrund im Bereich Sauerstoffmedizin weiß ich ganz genau, wie ich es machen würde. Ja, ich würde die Belüftungsanlage, die Klimaanlage eines Hotels nehmen oder eines anderen Gebäudes, würde da Sauerstoff eindosieren. Diejenigen, die da drin sind, hätten quasi die einzige Chance, wenn sie rauchen würden, würden sie feststellen, dass sie gerade unter erhöhtem Sauerstoff sind, weil die Zigarette sehr hell glühen würde und sehr schnell abbrennen würde. Unter erhöhtem Sauerstoff gibt es noch die Besonderheit, dass man sein Zeitgefühl verliert. Man ist, ich sag mal, 4 Stunden in so einem Sauerstoffraum. Man hat aber das Gefühl, man sei nur 2 Stunden da drin. Die Zeit vergeht anders. Zeit ist auch so ein Phänomen. Nicht die Zeit vergeht, sondern wir vergehen. Und in einem Raum mit einer erhöhten Sauerstoffmenge vergehen wir langsamer. Also das ist der einzige Indikator, den man da hat. Aber wenn man dann rausgeht und gerade, also würde sowas passiert sein in Ischgl. Und in Ischgl auf 1400 Meter oder wenn man dann noch Ski fährt, dann irgendwie knapp 3000 Meter hoch, hat man extrem niedrigen Sauerstoff da draußen. Und dann würde man sowas herbeiführen können. Also würde ich solche Lungenentzündungssymptome auslösen, ich sag mal vor einem kriminellen Hintergrund, ohne dass es jemand feststellen könnte, würde ich es mit Sauerstoff machen. Und ganz eindeutig ist in Ischgl etwas passiert, was mit einer Vireninfektion nichts zu tun hat, was eher kriminalistisch untersucht werden müsste. Und ich habe hier in meiner Zoom-Gruppe schon mal Werbung dafür getrieben, dass man sich an die Ermittlungsbehörden von Österreich wendet und sagt, schaut euch doch dann wirklich mal an, was da passiert ist. Ihr wisst doch ganz genau, auch von dieser Männergruppe von 18 Männern, die alle ins Krankenhaus gekommen sind und niemand in der Familie irgendwie angesteckt wurde. Da ist doch ein kriminalistischer Vorverdacht gegeben, der zu untersuchen ist. Und ja, ich kann nur sagen, da ist etwas passiert, was ganz offensichtlich kriminalistisch verfolgt werden müsste.
Ja, kann man eindeutig so sagen. Beziehungsweise ist es auf jeden Fall, wie ich vorher erwähnt habe, sehr interessant zu sehen, wie hier oft ein gewisses Bedrohungsszenario aufgebaut wird und viele andere Faktoren einfach per se ausgeschlossen und nicht einmal genau untersucht werden. Also vielen Dank für den Hinweis zu Ischgl. Auch der Background, wie du es erklärt hast, ist natürlich hochinteressant. Gibt es in diesem Zusammenhang noch was anderes, was du erwähnen möchtest oder spezielle Dinge, die dir aufgefallen sind, die vielleicht ähnlich starke Argumente sind?
Gut. Also ich gehe halt in meinen naturwissenschaftlichen Betrachtungsweisen relativ tief. Und eine spannende Geschichte ist ja auch dieser Bereich der Lichtnahrung. Ja? Es gibt Leute, die brauchen, die müssen so gut wie gar nichts essen. Und da habe ich mich eben auch damit befasst, wie kann das funktionieren. Und beispielsweise, ich bin befreundet mit jemandem, mit dem Ex-Bodyguard von Yasmuhin. Ja? Und der sagt mir, ja, die hat echt nichts gegessen. Und als Wissenschaftler stelle ich mir natürlich die Frage, wie funktioniert das? Und der ganze Mechanismus, wie wir mit Kohlenhydraten und Fettverbrennung, Proteinverbrennung Energie erzeugen, der passt mit diesem Vollfasten einfach nicht zusammen. Und es gibt Menschen, die das hinkriegen. Und weißt du, die Basistheorie davon, wie wir funktionieren oder wie wir nicht funktionieren, sind eben alles Theorien. Und eine ganz wesentliche Theorie, die Biologie einfach ansetzt, ist, dass der Stickstoff, den wir einatmen, ja, das ist die Hauptkomponente, die wir zu uns führen. Also wir nehmen viel mehr Stickstoff als Wasser, als irgendwelche Nahrung zu uns. Und die sagen, dass dieser Stickstoff keine Bedeutung hat. Und weil der Stickstoff keine Bedeutung hat, wird im Protokoll der Beatmung wird der Stickstoff außen vor gelassen. Corona-Patienten werden mit 100% Sauerstoff beatmet. Da gibt es neuartige Beatmungsgeräte. 100% Sauerstoff bedeutet 0% Stickstoff, aber wir haben 78% Stickstoff in unserer normalen Luft. Und ich habe mir eben die Frage gestellt, und also damals, als wir mit der Firma, die ist Blue Membranes, dieses Sauerstoff-Raumluftmanagement betrieben haben, vermarkten wollten, da mussten wir uns natürlich auch damit befassen, wo irgendwelche toxischen Bereiche liegen. Damals bin ich auf eine Studie gekommen, man hat einfach Fliegen mit 100%, Eintagsfliegen mit 100%, einer 100%igen Sauerstoffatmosphäre gehalten. Die sind kurz intensiv aufgeflogen und nach 10 Sekunden waren sie alle tot. Also unter 100% Sauerstoff können Fliegen nicht überleben. Warum sollen jetzt Corona-Patienten unter 100% Sauerstoff überleben? Wenn man jetzt hingeht und sich überlegt, kann es sein, dass Stickstoff eine wichtige Bedeutung für den Körper hat? Und dass diese Bedeutung durch die Theorie, dass wir als Mensch, als Tier keinen Stickstoff umsetzen, wenn diese Theorie falsch ist, ja, wir diese Theorie aber anwenden, dann töten wir auf Basis dieser Theorie Menschen. Ja. Im letzten Jahrhundert haben so gut wie alle Nobelpreisträger im naturwissenschaftlichen Bereich auf Basis der Popperschen Wissenschaftsphilosophie gearbeitet, die da heißt Mutmaßung und Widerlegen. Popper sagt, alles ist nur Theorie, nichts ist sicher. Wir können die Wahrheit gar nicht wissen, sondern wir können nur die beste Theorie, das beste Modell der Wirklichkeit suchen und dem peu à peu näher kommen, indem wir alte Theorien zerstören. Und Popper sagt unter anderem, es macht mehr Sinn, Theorien zu töten als Menschen. Wenn man auf Basis einer falschen Theorie Menschen therapeutisch behandelt, mag man sie töten. Und ja, die Idee war dann einfach, kann es sein, dass wir Stickstoff zur Energieherstellung oder zur Energiebereitstellung im Organismus verwenden? Da geht es ein Stück weit in Richtung Transmutation. Kann es sein, dass man aus Stickstoff, einem Stickstoffmolekül, Kohlenmonoxid macht? Ja, wenn man sich den Vorgang nach Einstein anschaut, E gleich mc Quadrat, kommt man raus, dass Kohlenmonoxid, also man müsste ein Proton, ein Neutron von einem Stickstoffatom zum anderen transferieren. Da kann man sich das Isotopengewicht anschauen, Masse verschwinden, das heißt extrem viel Energie frei werden. Und es gibt viele Hinweise, dass wir das tatsächlich können, also dass der Körper viel mehr Energie bereitstellt, was auf Basis der merkwürdigen Kalorientheorie, wir brauchen 2000 Kalorien, eben bereitgestellt werden würde. Also die Option oder die These, kann es sein, dass wir Stickstoff transmutieren, um Kohlenmonoxid zu bauen in unseren Mitochondrien und den Sauerstoff dann brauchen, um das Kohlenmonoxid sehr schnell zu entgiften. Und tatsächlich gibt es einen HCO-Wert, einen HBCO-Wert, einen Hämoglobin-CO-Wert. Man misst regelmäßig den Kohlenmonoxid-Anteil des Hämoglobins. Und wenn dem so wäre, wie gesagt, das ist nur eine Theorie, aber eine Theorie, die ich jetzt erstmal nicht widerlegen kann. Ja, wenn es so wäre, dass wir Stickstoff brauchen und sie jetzt Corona-Patienten mit 100% Sauerstoff, das heißt 0% Stickstoff beatmen, dann würden sie Menschen töten. Dann hätten diese Corona-Patienten, die mit 100% Sauerstoff begast werden würden, so gut wie keine Überlebenschance. Und tatsächlich gibt es Stimmen, die da sagen, gerade in New York, diejenigen, die erstmal beatmet werden, da kommt einer von 10 noch lebend raus. Was die in der Beatmung machen mit 100% Sauerstoff, ist aus meiner Sicht hochgradig gefährlich und es entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage, was die da tun.
In dem Sinne, wie du das gerade erwähnt hast, wäre ja selbst die logische Schlussfolgerung, dass eine zu starke Gradveränderung des Sauerstoffgehalts, wie mit dem Beispiel aus Ischgl oder dem Potenzial, sage ich mal, das ja an sich schon als problematisch und potenziell schädlich zu betrachten wäre, auch wenn man vielleicht noch nicht bei einem zweiten Teil der Theorie sozusagen mitgeht. Da möchte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen, das geht vielleicht auch in die Richtung, Louis Kevran hat geschrieben, biologische Transmutation, und das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Hier geht es auch um die potenziellen wahren Möglichkeiten des menschlichen Körpers, sogar eben Elemente innerhalb des Körpers umzuwandeln. Also das, was nach der chemischen Tabelle nicht möglich ist, ein Element in ein anderes umzuwandeln, dass das potenziell innerhalb von biologischen Mechanismen oder Körpern sehr wohl möglich ist.
Oh, da ist der Kevran derjenige welcher. Ich weiß nicht, kennst du Gabi Müller?
Nein.
Eben auch sehr viel mit Kevran macht. Also die hatte ich mal bei mir im Seminar und also sie ist Physikerin und der hatte ich das Modell vorgestellt und zwei Wochen später hat sie es gleich veröffentlicht. Ja. Also es spricht vieles dafür. Ja, und man, allein nach logischem Menschenverstand, nach gesundem Menschenverstand, kann es sein, dass die Hauptkomponente, die wir zu uns nehmen, ja, dass die für unseren Organismus keine Bedeutung haben sollte. Wenn man einfach im Fliegenexperiment schon sieht, dass die eben wie die Fliegen sterben innerhalb von 10 Sekunden, und zwar alle, wenn sie stickstofffrei begast werden. Und also die Hinweise, dass man mit den Corona-Patienten unter der Beatmung etwas völlig Unverantwortliches betreibt, die liegen auf dem Tisch. Und als Wissenschaftler kann ich nur den Kopf schütteln, was hier Mediziner, was Virologen da machen. Und das Protokoll, das Beatmungsprotokoll kommt wohl wieder auch von der WHO in Verbindung mit den Herrn Gates. Und ich weiß nicht, ob es die Institution ist oder der Kopf, dem die Menschheit vertrauen sollte, dass sie ihr was Gutes wünscht.
Das ist eine Frage, die sich heutzutage auf jeden Fall jede stellen sollte. Das kann man aber wohl auf alle Behörden, besonders im medizinischen Bereich, beziehen. Wie besprochen, welche Themen werden hier angesprochen, welche Themen werden hier komplett außen vor gelassen, die wohl auch zur Gesundheit der Menschen stark beitragen könnten. Ich habe in dem Sinne jetzt keine speziellen Fragen. Mich würde sehr interessieren, auf welche, falls du noch auf Teilbereiche eingehen möchtest, weil sonst, ich würde das Gespräch sonst auf die politische Ebene heben. Das wäre meine Frage an dich.
Vielleicht
wollen wir unsere Hörer zu Wort kommen lassen?
Ja, gerne.
Ja, dann
würde ich sagen, machen wir jetzt die Musikpause und machen dann weiter,
genau,
mit
dann,
ihrer Stimme.
Dann würde ich Wish You Were Here machen, weil da ist, glaube ich, auch nochmal eine spannende Information drin.
Also eröffnen wir nach der Musikpause nochmal den normalen Talk-Interview, so habe ich es verstanden, und dann gehen wir in die Diskussion über. Ich möchte nochmal den Hörern kurz mitteilen, da geht es ja auch, welchen Gast haben wir denn wirklich da? Er hat auch eine Homepage und da heißt es www.ursprung mit C, bitte geschrieben, .de, und das ist die Seite von Dr. Andreas Noack. So, und ich würde sagen, Musik ab für den zweiten Song, und da heißt es Pink Floyd, Have Giga, und Musik ab.
mit dem Outro. Das war jetzt Pink Floyd. Lieber Andreas, hat auch dieses Lied eine besondere Botschaft enthalten, potenziell?
Ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also du hast vielleicht gehört, wie das irgendwie ausgeht. Es geht so aus, wie das nächste Lied angeht, Wish You Were Here. Da hörst du jemand, der irgendwie einen Sender einstellt und dann spielt einer aus weit weg irgendeine Melodie an und da spielt einer dann im Hier und Jetzt diese Melodie nach. Und so hört das eben auf. Und wenn man Pink Floyd analysiert, hat man den Eindruck, dass da unheimlich viele Informationen drin sind, die jetzt im Corona-Zeitalter hochaktiv oder hochaktuell sind, als ob da jemand aus der Zukunft mit uns kommunizieren möchte oder aus der fernen Vergangenheit. Ich befasse mich eben auch sehr mit Geschichte, mit dem Größten, mit unserer Milchstraße, unserer Galaxie. Ich habe da so eine These, dass wir in einem möglicherweise 26.000 Jahreszyklus leben und sich die Dinge wiederholen. Und wenn man den Text analysiert, könnte man auf die Idee kommen oder dann auch später, wir werden Wish You Were Here noch hören, kann es sein, dass wir in einem 26.000 Jahreszyklus leben und jetzt etwas tun, was unsere zukünftigen Generationen extrem schädigen wird und diese Generation mit uns, ich sag mal, in Kontakt treten möchte. Und wenn man sich Have a Cigar anschaut, dann kommt was ganz Komisches. Es hört damit auf, dass da ein Bahnhof gezeigt würde, der heißt St. John's Wood, also auf Deutsch Johanneswald. Und den gibt es eben in Österreich in Kärnten. Und kann es sein, dass die uns sagen, dass wir jetzt da hingehen sollen? Ja, aber das ist, da jetzt tief drauf einzugehen, macht die Sache ein Stück weit kompliziert. Meiner Recherche nach werden wir bald einen Lockdown haben und dann können wir uns gar nicht mehr organisieren. Und bevor der Lockdown kommt, analysiere ich Pink Floyd so oder die Message aus unserer Zukunft oder aus unserer Vergangenheit so, wir haben uns in einem gebirgigen Gelände zu treffen, zu organisieren, wenn wir überleben wollen. Ich glaube, das, was jetzt passiert, ja, das, was die da sagen, was ein RNA-Impfstoff sein soll, das wird tief unsere Genetik verändern und möglicherweise die Gesellschaft, unsere Zivilisation zerstören. Und ich weiß nicht, wie das Pink Floyd macht, ob die da mit ihren LSD-Sessions in irgendwelche Informationsbereiche reinkommen. Aber ich habe mal angefangen, die zu recherchieren und ich komme zu dem Schluss, dass in Kärnten, dieser St. Johanneswald, ich glaube, der Ort dabei heißt Irschen, dass das ein guter Ort ist, um das zu überstehen, was jetzt die nächsten Monate passieren wird. Aber darüber rede ich mehr in meinen Zoom-Konferenzen. Also diejenigen, die sich dafür tiefergehend interessieren, sind herzlich eingeladen, an unseren Zoom-Konferenzen teilzunehmen.
Wunderbar. In diesem Sinne darf ich auch Werbung machen für die Podcasts, die ich auf OkieTalk mache mit Team Rabbit Hole. Wir haben hier, wie der Name schon sagt, auch die unterschiedlichsten Gebiete, gerade zum Thema Synchronizität, zum Thema Nachrichten aus einer potenziellen Vergangenheit oder Zukunft. Ja, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, findet man sehr oft sehr, sehr viele hochinteressante Zusammenhänge, die oft auch nicht mehr wirklich von der Hand zu weisen sind. Das ist natürlich ein eigenes Level. Hier sei nur noch erwähnt, auch im Sinne von Prophezeiungen, Vorhersagen und auch Plänen. Es gibt den Spruch natürlich, der Mensch plant und Gott lacht. Oder man kann auch sagen, auch jede Vorhersage oder auch jede militärische Berechnung kann ja immer nur eine Momentaufnahme sein, ein Potenzial, eine Möglichkeit. Und da finde ich schon sehr relevant, immer wieder zu erwähnen und sich selber bewusst zu werden, wie viel Entscheidungsspielraum jeder Einzelne eigentlich wirklich hat, wie viel Erkenntnisfähigkeit, und dass jeder für sich und dann aber auch gemeinsam sich auch für das andere entscheiden kann. Und dass wir hier sozusagen nicht in diesem Sinne den Teufel an die Wand malen müssen, sondern uns dieser ganzen potenziellen Szenarien bewusst sein können und hier auch dann potenziell mit den richtigen Informationen, der richtigen Aufklärung und vielleicht auch im richtigen Moment Ja oder Nein zu sagen und danach zu handeln, potenziell wirklich bedrohliche Szenarien etc. abwenden können. Ich kann hier nur für mich selbst sprechen. Das würde ich auf jeden Fall bevorzugen. In dem Sinne auch ein neues Normal, weil das für viele Menschen das alte Normal nicht mehr in Ordnung ging, war ja auch irgendwie klar. Also dafür bin ich schon. Aber dieses neue Normal darf qualitativ von der Lebensqualität und Freude und Liebe und so weiter sozusagen höherwertig angesiedelt sein, als die Szenarien, die hier potenziell suggeriert werden. Das ist natürlich, wie gesagt, meine eigene Sicht dazu. Andreas, an dieser Stelle, wenn du noch etwas erwähnen möchtest, und dann können wir zu den Gasthörern gehen.
Ja, also da bin ich ganz bei dir, Raphael. Und ich finde es super spannend, was da an Synchronizitäten bei Pink Floyd in Erscheinung tritt. Also wenn man das mal recherchiert, da gibt es beispielsweise auch das Lied Careful with that axe, Eugene. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. Und das hört sich so an, careful with that new vaccine. Ja? Und das haben die live at Pompeii in 1972 aufgenommen. Und das, was die da singen, das passt wie die Faust aufs Auge, was jetzt hier gerade passiert.
Ja. Ja, also bevor wir die Gesprächsrunde eröffnen, darf ich noch fragen, kennst du die entsprechende Stelle aus Goethes Faust, weil er in unserem Kulturkreis noch näher angesiedelt wäre? Ist dir das bekannt?
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Gut, dann zuerst ein spezielles Wort kommt vor, das darf ich vorher übersetzen. Und zwar Latwergen. Latwergen ist der krankmachende, quecksilberhaltige Pestmedizin auf Sirupbasis. Und ich lese einfach einen Paragraphen vor. Aus Goethes Faust, angeblich erst in einer späteren Version veröffentlicht, nicht in der ersten, potenziell um eine gewisse Zensur zu umgehen. Auf jeden Fall, hier heißt es, hier war die Arznei, die Patienten starben und niemand fragte, wer genas. So haben wir mit höllischen Latwergen in diesen Tälern, diesen Bergen, weit schlimmer als die Pest getobt. Ich habe selbst das Gift an Tausende gegeben, sie welkten hin, ich musste erleben, dass man die frechen Mörder lobt.
Wow. Also ich kriege gerade so einen Gänsehautschauer über den Rücken. Also danke dafür.
Ja, dann sage ich mal ganz kurz, wer hier im Raum ist. Noch ein bisschen Geduld. Im Raum haben wir den Thomas, die Anja, Zetauri, die Emesche, dann den Germano und den Gunther. Und wer möchte denn alles was sagen, fragen? Anja ist da, nochmal kurz flackern mit dem Mikrofon. Der Gunther ist da. Zetauri war auch, glaube ich, Emesche war auch dabei. Ja, Raphael, deine Gäste, oder besser gesagt, Andreas, deine Gäste. Fangen wir mit Anja an, würde ich sagen. Guten Abend.
Guten Abend. Also erstmal Dankeschön für diese anderthalb Stunde. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich möchte eigentlich ganz viel sagen, aber sorry, wo soll ich anfangen? Raphael sagte was mit Prophetie. Ich fange jetzt mal so an. Prophetie ist für mich immer etwas, wo Leute zwar eine Ahnung haben, aber nicht wirklich es immer ihre eigene ist. Viele Propheten, die immer so gerne verherrlicht werden, bekommen etwas eingegeben und wissen gar nicht, woher. Was mir bei allem meinem, ich sag jetzt mal, letzten Jahren Entwicklung aufgefallen ist oder deutlich geworden ist, ich habe mir viel angehört, Dolores Cannon und. Vieles von diesen prophetischen Eingebungen war von, wir nennen das geistige Ebene, naja, da gehören die Außerirdischen halt auch dazu. Und so hat man das den Menschen reingegeben, nach dem Motto, man wollte, dass das hier gelebt wird, was der Mensch nicht erkannt hat, dass er das annehmen kann, aber nicht muss. Man hat ihm nämlich beigebracht, er kann ja nichts, er ist ja klein und Sünder und Karma und all diesen ganzen Lügenwurz. Also nach dem Motto, du kannst ja nichts, du musst das ja erleben. Und so basiert für mich alles auf Unwissenheit. Das ganze Übel geht nur durch Mangel an Wissen. Und was ich immer wieder jetzt in den letzten Jahren auch erlebe, ja gut, Raphael und andere wissen das. Ich gehöre auf die Seite, die an Außerirdische glauben. Also so ist das mit dem Wald, was gerade erwähnt worden ist, genauso für mich ein Teil wie das mit dem Mitternachtsberg, was der Untersberg ist. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Und in Bezug auf Lockdown kann ich nur sagen, das habe ich vorhin auch schon ein paar Mal beschrieben, für mich hat Corona auch eine zweite Seite. Bitte nicht immer nur das Negative, sondern es gibt auch negative Dinge, die man in was Positives umwandeln kann. Man nennt das ja so gerne Transformation. Und so sehe ich auch vieles Positive. Und ich weiß auch, es könnte sogar noch positiver sein, wenn man den Menschen mal nahelegt, dass zum Beispiel Alleinsein auch einen Vorteil haben kann. Man wird nicht mehr zugemüllt mit dem ganzen Müll von anderen Menschen. Denn wir haben nun mal Müllverbreiter, nicht nur in den Medien. Wir haben auch diejenigen, die zum Beispiel montags morgens beim Arzt gern mit ihren Krankheiten wetteifern, aber nicht mit Gesundheiten. Wir haben einen Haufen Jammerer und Meckerer. Und dieses ganze Destruktive, diesen Müll, lassen sie bei anderen los. Und das jeden Tag aufs Neue, nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. So nennt man das ja. Nur kann man das Leid nicht teilen. Der andere lebt es mit, indem, ja, kurz gesagt, das Unterbewusstsein kennt nicht den Unterschied zwischen Film, Realität, zwischen dem, was ich höre, wenn ich sage, ich bin. Und wenn einer sagt, ich bin krank, dann hört der andere, ich bin krank. Und so ist das in seinem Unterbewusstsein drin. Und irgendwann sagt das Unterbewusstsein, der Wunsch sei mir Befehl. So in diese Bereiche gehe ich nun rein. Das ist ein Teil von meinem. Und so ist mir auch klar, dass das mit dem Corona auch positive Seiten haben könnte. Und wir könnten vieles umwandeln und praktisch dann den Herrschaften einen Strich durch ihre Rechnung machen. Aber nicht, indem man das Destruktive immer nur hervorhebt. Und das Positive, wenn es nochmal hochkommt, gesteinigt wird verbal. Also alles hat zwei Seiten. Nur ich bin ehrlich, ich vermisse die Betrachtung der zweiten Seite bei an.
Danke, Anja.
Und Park jetzt?
Andreas, wenn du antworten magst.
War das eine Frage oder einfach ein Statement, was ein weiteres Statement irgendwie beabsichtigt? Also Nummer eins, natürlich. Dann bin ich schon wieder bei Faust. Es geht um die Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Ja, jetzt wird ganz viel Energie ins Spiel gebracht. Und wenn wir intelligent sind, können wir diese Energie, die jetzt auf die Theaterbühne gebracht wird, für ganz viel Positives nutzen. Und dafür stehe ich. Ich stehe nicht dafür, jetzt einfach nur ins Dunkle zu schauen, sondern ich stehe dafür, das Problem so tief wie möglich zu erfassen, um dann zur Problemlösung zu kommen. Aber man kommt nicht zur Problemlösung, wenn man das Problem nicht tief genug anschaut. Also natürlich, wir haben jetzt eine einmalige Chance, weil so viel destruktive Energie ins Spiel gebracht wird, diese destruktive Energie zu wandeln. Verstehe ich, dafür mache ich das. Und zum Thema Prophetie, mein Gedanke ist, kann es sein, dass das, was Prophetie ist, unsere Erinnerung des Unterbewusstseins ist an Inkarnationen, die vor 26.000 Jahren stattgefunden haben. Wir haben es vor 26.000 Jahren nicht hinbekommen, den 26.000-Jahreszyklus um das Zentrum der Galaxie am Kreuzweg oder ja an der Abbiegung aufs höhere Level zu bringen. Und ja, ich würde gerne daran teilhaben, den Zyklus jetzt in einen schönen Zyklus zu verwandeln, weil die Gesellschaft vor 26.000 Jahren hat sich meines Erachtens zerstört. Und dafür sprechen die Pyramiden, und die Pyramiden sind ein Hinweis für uns, dass eine Hochzivilisation untergegangen ist. Und diese Pyramiden haben aus meiner Sicht ein Zeichen hinterlassen, wie wir jetzt aus diesem diabolischen Zyklus rauskommen und jetzt die Kraft, die destruktive Kraft, die gegen uns aufgefahren wird, zu nutzen, um alles zum Guten zu wenden. Dafür stehe ich.
An dieser Stelle darf ich erwähnen, die Referenz mit Atlantis, würde man wohl sagen, Lemuren und Atlantis natürlich ist ja sehr passend. Jeder, der sich damit beschäftigt, auch wenn man es nur als Mythologie sehen würde, gibt es ja doch ganz eindeutige Hinweise. Es gibt die Emerald Tablets of Thoth, es gibt viele andere Schriften. Und diese Entscheidung, ob man sich, weil ich jetzt mir nichts Besseres einfällt, für die Liebe, für die Diversität, für die Menschen, für das Leben entscheidet oder für die Destruktivität, die Unterdrückung und die Gleichmachung und den Konflikt und den Krieg, das ist eine Storyline, die man sowohl in diesem atlantischen Wissen finden kann und genauso, wir haben jetzt gerade sogenannte Aliens angesprochen, in einigen Varianten, die sogenannten Greys mit einbezieht, eben diese kleinen grauen Alien, die recht bekannt sind, zum Beispiel Bashar oder Lissa Royal erklären das ziemlich gut. Und hier wurde eine ähnliche Entscheidung getroffen, und zwar auch wiederum in Wahrheit die Emotionen zu ignorieren, den Körper immer mehr zu vernachlässigen. Und das hat halt gewisse Folgen. Und das kann man jetzt, muss man nicht für wahrnehmen oder für real oder so, aber allein sich diesen Geschichten mal zu nähern und daraus wirklich zu lernen und die Schlüsse daraus zu ziehen, um dann jetzt in der aktuellen Situation einfach klar zu sehen, an welchem Scheideweg befinde ich mich hier, was ist die Entscheidung, die es wirklich zu treffen gilt, und diese, wenn man denn so möchte, dann auch zu treffen.
Dazu hätte ich jetzt noch ein Statement.
Bitte.
Folgendes. Also wenn man einmal anfängt, sich mit diesem 26.000-Jahreszyklus zu befassen, dann befasst man sich natürlich naturwissenschaftlich mit dem Äther. Ja, das heißt, die Idee ist, dass alles, was wir tun, jegliche Elektronenströme in unserem Körper, in unserem Gehirn, sich in dieser Äthermatrix abbildet. Ja, und quasi ein 3D-Film unseres Lebens, unseres Wirken darstellt. Und wir eben nach 26.000 Jahren wieder genau in diese Äthermatrix reingehen und es wichtig ist, dass wir diese Äthermatrix verstehen und mit Willenskraft da rauskommen. Und wer einmal anfängt, sich naturwissenschaftlich mit dem Äther zu befassen, der weiß, dass unser Universum, unsere Galaxie viel kleiner ist, als die uns sagen, bei der Annahme, dass der Weltraum leer ist. Dann weiß man, wie Antigravitation funktioniert, dann weiß man, dass die Hypothese, wenn man da rausguckt und Sterne beobachtet, dass die Millionen, Milliarden von Lichtjahren entfernt sein sollen, vollkommener Humbug ist. Und dann weiß man natürlich auch, dass es da draußen Aliens gibt, dass da draußen alles voller Leben so wimmelt. Und ich komme eben aus der Chemie her, ein Stück weit auch aus der Alchemie. Und ich komme zu dem Schluss, dass alles lebt, dass jedes Atom lebendig ist, rudimentäres Bewusstsein, rudimentäre Intelligenz besitzt. Dann ist es klar, dass die Planeten lebendig sind, dass Mutter Erde lebendig ist, dass Gaia ein göttliches Wesen ist. Und in dem Moment fängt Naturwissenschaft an, wieder richtig Spaß zu machen. Und es macht richtig Spaß, das große Ganze verstehen zu wollen. Und wenn man anfängt, das große Ganze verstehen zu wollen, dann hat man Verantwortung dafür, dass wir jetzt kollektiv gut organisiert das Richtige machen, um in einen guten Zyklus zu übergehen.
Dazu fällt mir nur noch ein, das Zitat von Werner Heisenberg angeblich. Der spricht davon, wenn man den ersten Schluck des Glases oder Wassers der Naturwissenschaften nimmt, wird man Atheist. Und wenn man dann am Ende des Glases angekommen ist, dann erkennt man, dass Gott auf einen wartet. Ja.
Ja, schön gesagt. Ja, ich gehe mal schon weiter. Ich schaue nämlich mal auf die Uhr. Wir können ruhig ein bisschen überziehen, habe ich nichts dagegen. Es sind nämlich noch einige Redner da, die was mit fragen wollen. Und ich weiß, dass die Emische da ist und sie wollte auch was sagen. Wolltest du hier ins Mikrofon kommen zu mir? Ja, kommst du zu mir? Ja, sie sitzt neben mir, hat einmal eine Frage und bitte.
Ja, hallo Andreas, guten Abend. Ich wollte noch mal auf Ischgl zurückgehen, wenn es dir recht ist.
Okay.
Ja, also du hast ja gesagt, dass du da einige gekannt hast. Ist da jemand auch gestorben, den du gekannt hast? Also ich frage jetzt nur deswegen, weil das ist so, so unklar ist, ob jetzt so ist, dass da welche wirklich gestorben sind oder ob das ja nur so gemacht worden ist, als ob.
Gut. Also in der Männergruppe sind zwei gestorben, mindestens.
Also das ist halt hundertprozentig sicher, halt diese Aussage von dir dann.
Ja.
Es gibt nämlich auch Videos aus Italien, wo Ärzte sagen, da ist überhaupt keiner verstorben vor Kliniken.
Ja, eben in Ischgl ist etwas anderes passiert. Also sie sind mit Sicherheit nicht an Corona gestorben, weil das, was da passiert ist, mit einer Tröpfchen-Virusinfektion nicht in Einklang zu bringen ist. Das heißt, die sind nicht an Corona gestorben, sondern an etwas anderes. Und es sieht so aus, dass sie das als Vorwand benutzt haben, um hier Corona-Pandemie auszurufen.
Ja, so habe ich das auch verstanden. Und genau das ist also, ich habe schon mitgekriegt, dass die so Sachen extra machen, aber dass die dann auch welche, sage ich mal so, also das war dann fast schon Mord, ja, also so empfinde ich das, dass die sogar über Leichen gehen, nur damit die Menschen hier Angst haben vom Corona und ja, schön das machen, die Befehle folgen, was von oben kommt, aus Angst. Obwohl Angst ist ja sowieso das Größte, was uns, also nach meinen Wissen her, ist das auch etwas, was uns auch sehr, sehr krank macht in dem Moment, wo wir wirklich in Angst leben, ne? In Todesangst. Also das ist schon Hammer.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Ja, danke dir, Tünde. Anja, Moment, wir haben noch andere Redner, wir wollen sie alle nochmal das Wort geben, möglichst. Und ich weiß nicht, Anja, vielleicht ist er noch im Nachtalk da heute. Citaurio war auch, glaube ich, da. Ich weiß nicht, ob er was sagen möchte. Mal kurz flackern. Nicht da, dann der Germane. Armin. Dann der Gunther. Guten Abend.
Endlich. So. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen auf die ja auch politische Situation kommen, dass ja der Trump die Federal Reserve Bank in seinen Besitz gekriegt hat und dieser ganze internationale Zahlungsverkehr jetzt also sehr erschwert worden ist, weil da wohl auch viele Gelder verschoben wurden und das jetzt alles so ein bisschen überwacht wird und da kommt das natürlich zu Pass, dass wir jetzt hier, sag ich mal, einen Lockdown haben und dann vielleicht jetzt sogar noch einen zweiten kriegen, weil eben dieser ganze internationale Zahlungsverkehr irgendwie so erschwert worden ist, dass die damit eben auch was verschleiern wollen. Denn Trump hat ja jetzt auch neu, hat ja jetzt Wahlen und so weiter, also dass da irgendwo was mit dem Deep State, dass die das eben auch so machen. Und Europa ist ja eigentlich immer noch eine Hochburg dieses Deep States, weil wir ja noch keinen Trump haben. Da wollte ich nur mal rein, so in diese Richtung.
Ich war einer der Ersten, der hier in Deutschland vor der Wahl von Trump die Trommel geschlagen hat. Jeder, der irgendwas bewirken kann, selbst hier in Deutschland, Österreich, sollte Einfluss nehmen, dass eben Trump gewählt werden würde und eben nicht die Frau Clinton. Mit der hätten wir, glaube ich, jetzt schon den Dritten Weltkrieg. Das mit der Federal Reserve etc. Also ich glaube, ich hatte mit dem Markus Krall im Ende November ein Gespräch, den hatte ich bei mir im Seminar vor 100 Leuten. Den habe ich so ein bisschen ins Eingemachte hineingefragt. Also ich persönlich komme zu dem Schluss, der Euro wird jetzt das Jahresende nicht mehr erleben. Diejenigen, die intelligent agieren wollen, sollten ihr Geld in Silber umwandeln. Silber und Gold haben die gleiche Häufigkeit in der Erde. Angenommen, wir würden uns in Richtung eines guten Zyklus bewegen, ja, dann gehört das Gold in die Erde, das Gold gehört in den Ernährungskreislauf, da sind wir bei Herr der Ringe. Und Silber ist das geborene Zahlungsmittel. Ja, auch bei Pink Floyd höre ich bei Money raus, Money is only safe when the moon is going up, in dem Bereich. Also wer sein Geld oder wer das irgendwie schützen will, was er hat, hat in Silber zu investieren. Und zwar nur in Silber. Der Preis zwischen Silber, also Silber ist einfach viel zu billig im Vergleich zu Gold. Wenn wir in ein ethisches Gesellschaftssystem übergehen, wird das Gold in die Erde wiederkommen, in den Ernährungskreislauf muss es in unsere Gehirne wieder rein. Ich könnte dir Studien zeigen, dass man mit Gold, kolloidalem Gold, was dann im Körper zu Ormus verwandelt wird, dass sich unsere Intelligenz in kürzester Zeit um 20% erhöht. Und da gehört das Gold hin und das Silber ist das Zahlungsmittel. So meine Empfehlung. Also ich hatte diese Empfehlung in meiner Gruppe Anfang Juli schon abgegeben und Ende Juli war das Gold nur im Juli ist Silber um 35% gestiegen. Das hört nicht auf. Mein Tipp, geht in Silber.
Hier gilt es nur zu erwähnen oder zu wissen, die historische Manipulation natürlich. Und es könnte eben sein, dass das sich jetzt ändert und der COMEX und diese ganzen Märkte sind ärger am, wie soll ich sagen, wackeln. Also ja, Silber auf jeden Fall im eigenen Besitz natürlich, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis und hat auch unglaublich viele Verwendungsmethoden.
Ich wollte da so insofern eigentlich gar nicht drauf hinaus. Okay, Silber, alles klar, kann man sich besorgen. Ich wollte ja auf den internationalen Zahlungsverkehr hinaus, dass wir, ich sag mal, die Banken sich untereinander ja jetzt auch schon alle nicht mehr trauen. Und wie gesagt, der Trump eben auch mit seinen Wahlen im Grunde genommen gezwungenermaßen, ja, wie soll ich sagen, gehindert wird, seinen Wahlkampf sauber durchzuziehen und so weiter. Und ich habe also auch schon Stimmen gehört, dass dann gesagt wurde, also nach den Wahlen in Amerika, da wird Corona kein Thema mehr sein. Und wie gesagt, also internationaler Zahlungsverkehr ist eigentlich meiner Meinung nach der Grund, weswegen wir hier überhaupt diese ganze Corona-Geschichte haben. Dass wir eben quasi gar nicht merken, dass wir mit anderen Ländern gar nicht handeln können, weil die unser Geld nicht mehr haben wollen. Wie gesagt, wurde dann irgendwann auch erwähnt, Amazon wäre der Erste, der dabei vor die Hunde geht, weil die eben gar nicht mehr international bezahlen können. Und das ist ja keine Firma, die handelt ja immer nur mit irgendwelchen Mitteln hin und her. Also weiß, was ich meine. Und Amazon wird wahrscheinlich der Erste sein, der dabei in Knick geht.
Also diese ganzen globalen Kraken werden in die Knie gehen. Und die Banken gehen in die Knie. Ja? Also wir werden den absoluten Wirtschaftszusammenbruch bekommen. Und vor dem Hintergrund, wir haben uns jetzt vorzubereiten. Wir haben aus den Städten rauszugehen. Wir haben uns, ich kann nur empfehlen, sich das so ein Zubuch zu holen. Ich glaube, wir haben in die Berge zu gehen. Und die Masse, die jetzt hier unten nach der Impfung schreit, die soll da schreien. Interessant ist da auch das Lied von Pink Floyd, Fearless. Und die schreiben da oder die singen da, Who wears the crown? Also der die Krone trägt oder sich die Corona-Impfung geben lässt, der geht in seiner Art zugrunde. Ich glaube, wir haben aus den Städten rauszugehen. Wir haben uns auf einen Wirtschaftszusammenbruch einzustellen. Wir haben uns auf extreme Unruhen einzustellen. Und derjenige, der die Zeichen der Zeit liest, muss jetzt das Richtige tun. Und ich halte Trump für denjenigen, der extrem wichtig ist, um die Sache in die richtige Richtung zu bringen. Er ist ein ganz wichtiger Protagonist, um jetzt hier Deep State und diese ganze Kabale im Schicksal zuzuführen.
Ich sehe das auch so. Ja, dankeschön.
Ja, danke dir, Gunther, auch. Und der Marc Wahl ist nochmal reingekommen und hat speziell eine Frage zum Thema, ich werde es mal vor, dem WWW-Saar-Pärchen, die Corona mit eingefördert haben. Im Denken mit der Welt, wie sie nun mir nur gefällt auf der Ebene. Ja, Marc Wahle, du hast das Thema Internet angesprochen, weil es ist ja auch das Thema, dass man Corona mit Verbindung von 5G, ja, ist ja eine Datenschutzverletzung. Aber ich gebe dir mal das Mikrofon. Marc Wahle, guten Abend.
Guten Abend. Ich möchte einmal eins dazu anheimgeben. Seit 2018 ist Friede mir angepeilt. Es gibt so viel Verwirrung und so viel Hetze. Der Deutsche zerschlägt, wenn er sich bewusst wird, wer sein Feind ist. Das, was er noch um sich hat. Napoleon sagt, wir verfolgen unsere Landsleute ob der Parolen schlimmer als unsere Feinde. Wir müssen bei Vernunft bleiben. Das wollte ich mal vorab sagen. Seit 2018 ist einig wieder anerkannt worden von Millionen, Milliardenmassen. Und seitdem geht es eigentlich friedlicher zu. Wir können das alles mit dem Internet aufarbeiten. Und in dem Zuge haben Nachbardimensionen, wie ich bezeugen darf, das Corona eingestreut, weil wir so Ebenbürtigkeit und internetaffin sind, dass wir ein gediehenes Leben führen können in der Wahrheit des Angesichts des Lichtes Gottes. Und die haben uns das Corona eingestreut, um dann in ihrer lügenden Tyrannei weiter frönen zu können, der Gewalt, derer sie in der Familie sogar darbringen. Und das war das Saal. Pärchen beim WWG kann ich für immer da bezeugen. Ebenso mein Bruder, leiblich Arne genannt, sagt zu mir, wenn ihr Mann von den Kronen wieder aufsteht, besorgen wir euch den Virus Corona. Und dem sind wir gerade ausgesetzt, aus meiner Perspektive.
Danke dir erstmal und Andreas.
Ja, es war jetzt ein Statement, wo ich jetzt nicht groß was dazu sagen kann.
Ja, meine Frage wäre, wo sehen Sie die Lösung? Was machen wir jetzt mit Corona? Wo ist der gemeinsame Zug?
Also es geht jetzt darum, dass wir uns schützen, dass wir uns intelligent organisieren, dass Sie sich das Buch Sun Tzu, die Kunst des Krieges, nehmen. Und da gibt es jetzt eine kleine Gruppe, die sich bei Irschen in Kärnten trifft und da ein bisschen durch die Wälder wandert. Und sich denen anzuschließen, ist, glaube ich, eine gute Idee. Also es geht jetzt darum, dass man sich intelligent organisiert. Und da schlage ich jetzt seit einigen Wochen die Trommel, wie man das macht. Kommen Sie gerne zu uns auf unsere Zoom-Plattform, auf unsere Zoom-Konferenz. Und das ist keine Sache, die ich in 2 Minuten erklären kann, aber machen Sie sich mal drauf geistig oder stellen Sie sich geistig mal drauf ein, sich mit Freunden irgendwie in der Walachei an einem intelligenten Ort nach Sun Tzu zu treffen und da ein paar schöne Wochen gemeinsam zu haben, während unten gerade in den Großstädten der Teufel tobt. Kann ich Ihnen erstmal sagen, das ist der erste Schritt und danach werden wir schon sehen, was wir zu tun haben. Aber der erste Schritt ist, dass Sie sich und Ihre Lieben in Sicherheit bringen.
Ich denke, wir müssen das regional lösen. Und ich möchte wirklich anheimgeben, die Endzeitprognostiker waren die schlimmsten fürs Gemüt, der Melancholie, die wir 2012 bis heute durchschritten haben. Und dieser Zustand des Totalausfalls wird nicht kommen.
Danke, Marc. Anja blinkt auch. Anja?
Ja, ich hatte jetzt auch so das Bestreben, mal so ein bisschen die Schwere jetzt da rauszunehmen. In einer Hinsicht stimme ich dem letzten Satz von Valentin von Walle vollkommen zu. Wir haben schon so viel gesagt bekommen, ja, 2000, da fällt der Strom aus, ja, da ist dies, ja, da ist der Weltuntergang und sonstiges. Was da ich immer erkenne, das außer Acht gelassen wird, ist der Mensch selbst. Egal, ob er jetzt unbewusst ist oder bewusst ist, es gibt da draußen nicht nur Menschen, weil ich habe für mich erkannt, die Tierwelt spielt eine Rolle, die Mineralwelt spielt eine Rolle, Gaia selbst spielt eine Rolle und alles, was noch im Universum so rum, liebevoll gesagt, kreucht, fleucht, fliegt, spielt dabei auch noch eine Rolle. Ich habe mir letztens zum Beispiel das angehört anhand der schönen Sendung von Raphael, das war mit dem Jajel. Die Jajel fangen demnach an, Portale zu öffnen. Es gibt dann noch die Aussagen mit Timeline und sonstiges. Wenn wir immer nur vom Destruktiven ausgehen, von Flucht, anstatt uns den Dingen zu stellen, bedeutet das im Endeffekt, wir programmieren uns selbst schon auf das Negative. Das ist der unterste, für meine Begriffe, unterste Niveau, der Selbsterhaltungstrieb, als ob wir es erwarten. Die Welt wird folglich antworten, dein Wunsch sei uns Befehl. Wenn wir wirklich kreative Menschen sind, wenn wir wirklich sagen, wir sind eins, wenn wir uns wirklich dem Göttlichen, der Quelle, wie man das auch nennen möchte, zusprechen, dann bedeutet das, wir können das und das kann jeder Einzelne abwenden. Aber das geht nicht, indem ich es schon aus dem Unteren heraus erwarte und praktisch so als Befehl in die Welt entlasse, sondern eher nachschaue, was kann ich positiv tun? Und da geht mehr als in die Wälder zu flüchten. Wir müssen aufhören, Fluchttiere zu sein. Wir brauchen aber auch keine Kriegstiere zu sein. Es gibt einen Weg, aber der befindet sich nicht im untersten Niveau. So sehe ich das.
Ja, danke, Anja. Es gibt viele, viele Wege. Moment, Marc. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben bis 22 Uhr ausgemacht, Raphael. Und ich denke mir, wir sollten mal den Andreas fragen, wie viel Zeit er noch hat.
Also ich hätte schon noch ein bisschen Zeit. Also vielleicht sollten wir jetzt noch mal Wish You Were Here spielen und dann können wir es hier langsam ausklingen lassen.
Also wir haben ohnehin, von der Zeit her sind wir ja schon so weit. Ich wäre auch sogar dafür, dass wir jetzt sozusagen es ausklingen lassen können. Es gibt ja noch einen Nachtrag, wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast, wenn es noch was Spezielles zu besprechen gibt. Ich glaube, sonst wäre es ein guter Punkt. Ich gebe natürlich dir nochmal das Mikrofon, sozusagen Schlussworte oder was du noch gerne mitgeben möchtest.
Ja. Ich weiß, dass viele Frauen so denken, dass sie denken, ich begebe mich da jetzt gerade irgendwie so in einen schwarzen, dunklen Bereich. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn man das Problem lösen will, muss man das Problem in aller Tiefe verstehen wollen. Und dann geht es nicht in wishful thinking. Ja, also wenn man das einfach liest, was da draußen jetzt so passiert, dann geht es nicht darum zu flüchten, sondern es geht darum, einfach in diesem Szenario das Intelligente zu tun, sich ein Stück weit zurückzuziehen und dann wiederzukommen. Es geht nicht darum, Jahre oder Monate in irgendwelchen Ländern zu, in irgendwelchen Wäldern zu verbringen, sondern es geht einfach nur darum, es wird, wenn diese Zwangsimpfung kommt und das sieht so aus, dann wird es zu Verwerfungen kommen und wenn es zu diesen Verwerfungen kommt, dann möchte man nicht mitten im Getummel stecken, ja. Und kann jeder so sehen, wie er will. Das, was ich gerade recherchiere, was prophezeiungsmäßig da im Raum ist, ist es intelligent, darauf zu hören? Ist es intelligent, sich in eine strategische Position zu begeben, wo man sich das alles mal anschauen kann? Man möchte nicht in der Situation sein, wenn der Lockdown kommt, dass man vollkommen handlungsunfähig ist. Intelligenz hat was damit zu tun, Handlungsoptionen zu maximieren. Und das ist mein Ding, Handlungsoptionen maximieren. Und das macht man im Moment, indem man sich strategisch intelligent aufstellt. Also für diejenigen, die mehr wissen wollen, und ja, das ist jetzt eine kurze Zusammenfassung, ihr seid gerne eingeladen, zu uns auf die Zoom-Plattform zu kommen. Unser Verein, unsere Gruppe nennt sich Global Butterfly. Ihr findet uns bei Telegram. Da seht ihr auch die Zugangsdaten. Ihr seid gerne eingeladen. Wir haben immer sehr lebendige Diskussionen auch. Und wir sind so ein harter Kern von 100 Leuten. Das wird jetzt mehr und mehr. Und wir unterhalten uns über diese Themen, die jetzt im Moment relevant sind und völlig ohne Zensur. Wir haben immer wieder Trolls, die sind dabei, aber die identifizieren wir. Und alles, was konstruktiv ist, ernst gemeint ist, mit gutem Herz, die sind bei uns gut aufgehoben.
Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Ja, an dieser Stelle, ich würde das Gespräch jetzt beenden und weitere Dinge im Nachbau klären lassen. Und ja, bedanke mich nochmal bei dir, Andreas. Und darf nochmal erwähnen, am 12. bis 13. September 2020 das OKiTalk Medienaufweckfestival der freien Medien. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die detaillierten Ausführungen und auch die Detailinformationen. Einige Dinge, die ich in diesem Zusammenhang noch gar nicht gehört habe. Vielen Dank dir und ich freue mich potenziell natürlich auf ein nächstes Mal und danke auch für die Einladung zu, wie du gesagt hast, Global Butterfly. Danke.
Danke dir, Raphael.
And discipline remains mercifully.
Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. No, it is it.
I'm sure of it. Same old ground, and how we
you were here.
Radio Ball.